Auf einer Skala von 0 bis 100, wie zufrieden bist du mit unserer Podcast-Beziehung hier?
Oh, also ich würde sagen, also ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir auf 3 beide die Zahl sagen.
1, 2, 3.
85.
85.
Nein, warte. Okay.
Was?
70 meine ich dann natürlich. Aber eigentlich meine ich 95, wenn ich das sage.
Ja, ja, klar.
Beziehungsweise 20.
Plattform, Plattform.
Mhm.
Was ist denn lieber, Plattform oder Sendezeit?
Ich glaube, Plattform. Und dir?
Ich bin beim guten alten Sendezeit. Das hat für mich was. Das hat sich bei mir jetzt eingeprägt und jetzt kommt Jochen mit seiner Plattform um die Ecke. Da bin ich nicht dabei.
Ja, vor allem Plattform, das klingt auch nach so viel Verantwortung. Sendezeit, das klingt irgendwie ein bisschen legerer. Von daher.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle, bei den Folgen und Besprechungen zum Sommerhaus der Stars 2025, Staffel 10, Jubiläumsstaffel. Und letzte Woche hatten wir die auf dem Papier Jubiläumsfolge, heute haben wir die Folge 301 mit der unglaublichen Denise. Sie ist wieder da.
Oh, ja, hallo. Schön, dass ihr auch dabei seid, Leute.
Wo hast du es dir diesmal bequem gemacht?
Oh, ich sitze auf meinem Teppich und ich lehne mit dem Rücken an mein Sofa.
Ach, du sitzt auf dem Boden?
Ich habe so eine Kerze an. Ich sitze auf dem Boden. Ja, ich sitze gerne auf dem Boden. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sitze ich meistens nicht auf meinem Sofa, sondern an mein Sofa gelehnt. Kann jemand damit relaten? Oder bin
also
das nur ich?
Ich nicht. Boden bei diesen Temperaturen, da ist ja die Blasenentzündung vorprogrammiert eigentlich.
Ja, aber es ist halt ein doppelter Teppichboden. Also man muss sagen, ich habe eh einen Teppichboden, das ist ein bisschen cringe. Und darauf liegt nochmal ein Teppich.
Gehen wir rein, oder? Oder willst du noch Leute grüßen oder hast du sonst noch was vor? Nee. Ich grüße Pia an der Stelle. Ich will Pia grüßen. Komm, jetzt. Hier, Pia.
Ich glaube, die wird sich total freuen. Aber ich grüße auch alle anderen.
Jetzt gehen wir rein in diese Folge, Folge 7. Ich kann an der Stelle offenlegen, ich habe noch nie zu einer Folge von irgendwas so viel aufgeschrieben wie diese Folge.
Ich habe auch voll viel aufgeschrieben und weißt du, was das Verrückte dabei ist? Ich habe einfach so, ich war gefühlt zoned out in der ersten Hälfte der Folge, habe mir da gar keine Notizen gemacht. Dann ist mir eingefallen, shit, ich muss ja Notizen machen und trotzdem habe ich krank viele Notizen.
Ja, und ich habe auf die Uhr geschaut und habe gesehen 23 Minuten und ich hatte schon so viel wie zu jeder anderen Folge aufgeschrieben.
Puh, also, ja zum Glück hast du noch Sachen aufgeschrieben.
Also normalerweise ist ja man super schnell im ersten Spiel. Und hier gab es so viel vor dem Spiel, was passiert ist. Der Morgen, ne? Dieser Morgen, alle wachen auf. Da ist so viel passiert, das ist unglaublich. Mhm. Also ich weiß nicht, wie wir das alles schaffen sollen, aber deswegen müssen wir jetzt Tempo machen und da durchgehen. Also letzte Woche, kurzer Recap am Ende, gab es das Stimmungsbarometer. Tina und Jochen mit 4 Stimmen, Tommy, Paulina mit 3 Stimmen, Sarah und Ersi mit 1 Stimme. Und Jochen sagt so vor sich hin, ne, wenn wir uns morgen saven, dann gibt es hier ein Schlachtfest. So. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das Ding. Die Nominierung naht. Sie ist jetzt schon seit ein paar Folgen auch nicht mehr passiert, muss man sagen. Weil ein bisschen gerade so gespielt wird, wir spielen so lange Spiele, bis Jochen und Tina sich saven. Das ist jetzt gerade so ein bisschen der Modus, ehrlich gesagt, im Sommerhaus. Und mal schauen, ob es in dieser Woche aufgeht. Also, Jochen sagt nochmal ganz konkret am Anfang, wenn wir uns nicht saven, dann sind wir raus. Es könnte sein, dass der Frischzugang uns den Kopf kostet. Also, Jochen geht dann auch so ein bisschen durch, die ganzen Möglichkeiten, die sie haben. Er sieht eigentlich keine Hoffnung bei Marvin und Edda. Stattdessen, also sein großer Plan ist eben, dass die Gruppe mehr auf Sarah und Ersin gehen sollte, weil da hätten sie so ein paar Argumente auf ihrer Seite und wollen da jetzt nochmal richtig auf die Kacke hauen, wie die sagen, also Jochen und Tina. Paulina erzählt an Sarah, dass wiederum Jochen denkt, dass die Beziehung von Sarah Joel und Ersin und dieser ganze Auftritt fake seien. Ne, überhaupt diese Sarah versus Jochen Geschichte ist ja eh schon so leicht anerzählt worden. Und Sarah meinte dann auch nur, Entschuldige mal, wir sind seit 3 Jahren zusammen und haben ein Haus zusammengebaut. Also ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Und er würde dir das ja auch niemals ins Gesicht sagen. Und sie sagt ganz klar, nö. Wir wissen aber natürlich, er hat es ihr ja bereits ins Gesicht gesagt, ne? Wir erinnern uns an die letzte Folge. Aber ihr wichtigstes Argument ist ja dann immer bei jeder Gelegenheit zu sagen, dass ab einem gewissen Alter, ne, sollte man das ja sowieso alles ja. nicht mehr machen.
Ja, ja. Also,
das ist ja auch ganz wichtig.
Ich würde gerne dann mit ihr mal in 30 Jahren auch sprechen und gucken, was sich da so getan hat.
Ja, also Jochen habe ich noch nie quasi wegen Rückenproblemen ein Spiel abbrechen hören, aber gut.
Oh,
der traut sich was. Eieiei. Mhm. So. Jochen geht auf Wahlkampf, würde man sagen, ne? Wie wir auch schon im Sommerhaus gehört haben. Er geht hin zu Edda. Das war mal interessant. Ne? Die beiden im selben Bild, im selben Gespräch, habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Jochen und Edda. Bisschen wie Elvis trifft Richard Nixon. So. Da gibt es dieses eine Bild. Ne? Das ist so ein bisschen, die hat man noch nie zusammen gesehen. Da hat er dann erstmal so angefangen zu erklären, was so seine große Argumentation ist, überhaupt bei Ersin und Sarah. Ersin hat ein gewisses Frauenbild. Der kommuniziert kaum mit den Frauen. Erstens. Zweitens, die lehnen jede Challenge ab. Ich kriege das nicht in die Birne, warum die niemand wählt. So. Edda sagt daraufhin, ja, das habe ich auch nicht verstanden. In Klammern, sie hat ja Jochen gewählt. Also.
Ja.
Ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall.
Aber ja auch nicht irgendwie selbstbestimmt, sondern so ein bisschen Mitläufer-Vote.
Sie war sehr outgesund, wie du auch jetzt in dieser ersten Hälfte warst. So war sie in dem Gespräch mit Jochen.
Ich habe ja schon die Erinnerung immerhin dran. Ich habe es natürlich aufmerksam verfolgt. Ich habe nur nicht mitgeschrieben. Was er ja auch über Ersin sagt, das bittet er ja auch mal wieder Facts mit dem Frauenbild.
Ersin repräsentiert das, wogegen wir alle in den letzten 5 Jahren gekämpft haben.
Sagt Jochen.
Ja, man muss da nichts verstehen. Man muss einfach nur hingehen und sagen, dein Frauenbild sucks. So, würde ich auch sagen.
Ja, also ich meine, es ist auch ein bisschen ein Joke, wenn ich das jetzt sage. Aber ich möchte mich einfach im Namen aller Frauen bedanken, ja, bei Jochen, dass er sich so für die Rechte von Frauen stark macht.
Aber für die Rechten also, macht er sich vor allem stark, ja.
Ja, aber es stimmt ja. Und was man halt einfach auch sagen muss, ist, dass man zumindest in seiner Beziehung ja merkt, dass er Frauen ja auch wirklich auf Augenhöhe behandelt, soweit man das zumindest im Sommerhaus sehen kann. Da ist Jochen es ja auch jetzt wirklich so. Mhm, ja.
Ja, er hat ja auch eine gute deutsche Frau, ne?
Oh Mann. Es ist nicht so, dass er nur labert, sondern soweit man das beurteilen kann, anhand der Sachen, die man sieht, ja, lebt er ja auch danach. Und das, da sage ich nur, Feminist Icon.
Fascist Icon, sag ich, weil ich krieg das einfach nicht mehr
ein. Warte, ist da so viel drüber?
Ich weiß
es
nicht. Ich übertreibe natürlich, aber I can't make it unseen, weil jetzt diese ganze Sache, ja, muss ich auch sagen, mit Ersin, warum er sich den so rauspickt, da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, warum das Frauenbild von Ersin, warum geht er jetzt darauf so krass ab? Weiß ich nicht.
Ja, aber er ging doch auch aufs Frauenbild von Marvin ab. Es ging noch nicht
nur. Ja, aber erst im Nachfassen, ne? Also erst in zweiter und dritter Instanz. Erstmal hat er sich auf Ersin eingeschossen. Und ehrlich gesagt, das Sommerhaus hat aus dieser ganzen Sache ja null gemacht. Ne? Die haben weder in der letzten Folge irgendwas davon eingespielt, so, ne? Das war ja gar nicht Thema, noch haben sie jetzt eine Wiederholung der Szene, die er da meint, eingespielt. Und da würde ich mich schon fragen, warum ist es so?
Aber wovon jetzt?
Naja, von dieser Ersin-Situation, um die es die ganze Zeit geht. Also, das ist doch.
Aber wie will man zeigen, dass jemand nicht reagiert? Ist halt auch schwierig.
Naja, aber zumindest mal.
Ist halt leichter, wenn jemand irgendwie rumläuft und beleidigt.
Ja, aber zumindest mal das Gespräch zeigen, zum Beispiel, worauf sie auch anspielen mit Jenny und Marvin, wo dieser ganze Streit dann ja überhaupt entbrennt, ne? Diese ganze Sache.
Ja.
Jenny hat das irgendwie auch schon angesprochen gegenüber von irgendjemanden. Und das war doch das Ding, dass sie sich dann eben, Marvin sagt, meine Frau hat mir das nie gesagt und sie sagt, doch, ich habe das schon gesagt. Aber warum sehen wir davon nichts? Warum ist das alles irgendwie so, es wirkt für mich wie eine, so hat sie auch angefangen, wie eine Taktik von Jochen, ne, da irgendwas rauszukramen, da wird ja auch bestimmt irgendein Anhaltspunkt sein. Und diese Tatsache mit, er hängt nur mit den Jungs rum und ist bei den Frauen nicht und so, das sieht man ja auch. Aber dass da jetzt irgendeine Szene wäre, ich frage mich, warum kommt die da nicht vor? Also,
Ja, da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf, du. Was denkst du?
Also ich, wie gesagt, ich bin da, ich kann diese Sache mit, ne, für alle nochmal zur Wiederholung. Uns hat ein Hörer ja auch geschickt, dass Jochen Horst sich da irgendwie bei, ich glaube Bündnis für Deutschland heißt es, so eine rechte Partei, irgendwie engagiert. Ich weiß nicht, ob er, welche Funktion er da hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es so einen Artikel darüber. Ich muss das jetzt bei jeder Szene irgendwie so ein bisschen mitdenken. So. Und für mich ist es einerseits natürlich das wichtigste Argument, 90% Taktik, er muss sich jetzt irgendjemand rauspicken und es gibt ja auch schlagende Argumente, warum Ersin und Sarah das am Ende bessere Paar sind, um sie zu nominieren, als jetzt Jochen und Tina. Aber andererseits denke ich mir auch so, das Thema, warum ist er jetzt hier so, das Thema, wogegen wir in den letzten 5 Jahren so gekämpft haben, also was meint er denn damit? Meint er MeToo oder was? Das ist ja mehr als 5 Jahre her. Was ist vor 5 Jahren passiert? Keine Ahnung, also, ne?
Vielleicht ist er seit 5 Jahren aufgesprungen auf den Zug. Davor war er auch kein Feminist, wer weiß.
Aber was ist vor 5 Jahren so für ein feministisches Ereignis passiert? Also was der.
Wobei ich schon sagen muss, also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich ja auch in Kanada gewohnt. Vor 5 Jahren war ja die Corona-Pandemie. Und das war schon in meiner Bubble damals und in meinem Umfeld ein krasser Zeitpunkt oder so eine Wende, wo Wokeness nochmal anders war. Also ganz viele Themen, also wo ich auch selber sagen muss, dass ich zu dem Zeitpunkt mich extrem mit vielen Dingen auseinandergesetzt habe, die ich in der Tiefe jetzt nicht vorher so, also wo ich einfach nicht so viel Wissen drüber hatte, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel halt Black Lives Matter oder so. Nicht, dass ich da komplett andere Ansichten vorher hatte, sondern ich habe schon das Gefühl, das war eine Zeit, wo man nochmal extrem viel gelernt hat, zumindest. Also ich kann natürlich auch sein, dass es nochmal anders war in Nordamerika, aber weiß ich nicht, wenn er jetzt sagt, vor 5 Jahren, das war halt vor 5 Jahren, 2020.
Ich glaube, dass Jochen Horst vielleicht gar nicht auf dieser Seite der Demonstration stand, aber wer weiß, ich weiß, ich keine Ahnung.
Oh, stimmt. Okay. Also für mich ist halt ganz schwer einzuschätzen, weil ich habe dazu nichts gelesen, ich habe dazu nichts gesehen, deshalb vergesse ich diese Info ehrlich gesagt dann irgendwie jedes Mal.
Also jetzt vergesse ich sie wieder. Es bringt ja auch nichts.
Ist ja gut. Es ist ja gut, das auch im Hinterkopf zu behalten, auf jeden Fall, natürlich.
Ja, ich muss auf jeden Fall, es kam so aus dem Nichts und ich habe es halt aus Fernsehmacher-Sicht nicht verstanden, warum da nicht mal ein Replay nochmal eingespielt wird von irgendeinem Beispiel, wo man das mal sehen kann, was Jochen da genau damit meint. Weil so war es für mich jetzt einfach ein bisschen rätselhaft, wie das überhaupt ins Rollen kam.
Ja, vielleicht mussten die auch einfach an Sendezeit sparen. Also es war einfach viel los in der Folge. Ich dachte, die paar Sekunden, die können wir da jetzt nicht noch reinquetschen.
Ja, aber das ist ja das komplette erste Drittel, da geht es ja die ganze Zeit um dieses Ding mit Frauenbild bei Ersin.
Ja, ganz genau. Zu viel los in der Folge. Es mussten noch weitere Dinge behandelt werden. Ja, interessant, dass ich mir genau dazu halt einfach wirklich dann keine Notizen. Deshalb, für mich nimmt das so einen kleinen Teil der Folge irgendwie ein, weil ich zu allem anderen so krass viele Notizen gemacht habe.
Ja, wir kommen zu allem noch. Wir kommen zu allem noch.
Ja, total. Aber irgendwie für mich jetzt auch gerade interessant, deine Takes zu hören.
Also an einer Stelle habe ich mal so einen Hinweis darauf bekommen, wie das Sommerhaus dazu steht, so zu dem ganzen Ding. Also da könnte man so ein bisschen draus interpretieren, dass sie schon irgendwie Jochens Ding, also Jochens Take irgendwie mitgehen, dass er sich da unkorrekt gegenüber den Frauen verhält. Weil der Off-Text sagt, die Etikette verlangt es, dem Vibesbild des Showies den Vortritt zu lassen. Damit haben sie dann gemeint, dass Sarah zu Jochen hingeht, nicht Ersin, ne, und die Sache mit Jochen klärt. Also sie haben ihn quasi Showie genannt, einfach so ohne groß Anführungsstriche oder sowas. Und dann gibt es kurze Sarah-Jochen-Diskussionen. Ich finde das erstaunlich, was du hinter meinem Rücken zu sagen hast. Nö, ich rede eigentlich nie hinter deinem Rücken. Aber einer von euch beiden lügt. Entweder du, Ersin, oder du, Sarah. Und dann gibt es diese Szene, wo Jochen dann so einen kurzen Schritt auf sie zugeht. Er geht ihr so entgegen. Und dann meint so Sarah, ey, warum kommst du mir jetzt so nah? Warum kommst du jetzt, mir jetzt so nah? So, und dann ist dieses ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Und macht das ein Mann in deinem Alter? Also diese ganze Sache geht jetzt schon los. Plattform. Mhm. Was für eine Plattform will ich haben, dass mein Partner mir im Fernsehen sagt, dass er mich nicht liebt? Boah, das macht mir ja richtig Spaß. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu Show oder nicht Show. Es kann ja, hier gar, also hier kann es ja keine Frage mehr sein, oder? Also wer so reagiert, dem ist doch völlig klar, dass er da letzte Folge eine Show gemacht hat.
Also es ist halt das Ding von, ich kann es so schwer einschätzen, weil ich weiß nicht, ob ich so lapidar darüber sprechen würde, wenn mir das passiert wäre. Andererseits denke ich mir, steht sie vielleicht so unter Schock, also dass diese Beziehung auch einfach an so einem schlechten Punkt ist, dass sie das dann selbst, weißt du, dass sie das dann so sagt und also überhaupt nicht auch die Ernsthaftigkeit von diesen Worten, also allein, dass das passiert ist mit diesem, dass er da irgendwie sagt, dass er sie nicht liebt, ich finde das einfach eine ganz skurrile Situation. Ich weiß es nicht. Ich blicke da immer noch nicht durch. Ich habe da auch keine weitere.
Aber das ist ja genau das Ding. Also das ist doch, für mich ist es der schlagende Beweis schlechthin, dass das fake war. Ja, also wie die in dieser Folge drauf sind.
Ich glaube, es ist einfach zu viel passiert. Auch das mussten die einfach rausschneiden.
Nein. Also für mich geht
das nicht. Ich bin mir nicht sicher, ich würde es denen fast auch zutrauen. Also dass sie einfach von der Persönlichkeit her auch so sind. Ich meine, wir hatten es ja letzte Folge schon drüber, dass aus welchen Perspektiven wir immer auf diese Situationen schauen. Also dass du eher davon ausgehst, da ist Kalkül hinter, versus ich denke eher, naja, ich glaube, die Leute sind leider einfach so. Sie sind ein bisschen hart drauf, aber ich glaube, ein bisschen sind sie halt leider auch einfach so. Also zum Beispiel, dass diese Art von sich dann so aufzuregen und so ein bisschen zu übertreiben, dann eher ein Persönlichkeitsmerkmal ist als eine Show, die gemacht wird. Verstehst du, was ich meine? Und das könnte ich mir halt einfach vorstellen. Also, dass es natürlich irgendwie dramatisch war und irgendwie, also es ist und skurril ist, auf so eine Art und Weise damit umzugehen, aber dass es trotzdem halt möglich ist, dass es einfach ihre authentische Reaktion auf eine Art und Weise ist, einfach ihre Persönlichkeit, wie sie mit Dingen umgeht und auf Dinge reagiert.
Also wir haben ja eine sehr differenzierte Position jetzt im Vergleich jetzt auch zu anderen Podcasts oder so. Also ich glaube, du bist also mit dieser Meinung oder mit diesem letzten Restzweifel, dass das vielleicht echt sein könnte, bist du in der Trash-TV-Gemeinde relativ alleine, glaube ich gerade.
Okay.
Nein, aber das ist ja, ich stimme dir ja zu, dass ich auch glaube, dass das Ganze einen wahren Kern hat und eben, dass es einfach viel zu undifferenziert ist zu sagen, die machen Show. Das trifft einfach meiner Meinung nach auch nicht, sondern es ist ein bisschen komplexer als das. So. Und
ja.
Ich finde, wir beide unterscheiden uns auch nur sehr, sehr gering, weil du so ein bisschen mehr der Meinung bist, der Kern ist eher auf der wahrhaftigen Seite. Ich bin der Meinung, es ist ein bisschen mehr auf der Planseite auf jeden Fall. Ich sage es noch nicht mal Show oder so, aber dass sie sich einen Plan gemacht haben. Und deswegen, ja, ich bin zufrieden, wie wir hier performt haben, um das mal kurz zu sagen, auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Dann geht's weiter, Jochen geht zur Gruppe und sagt nochmal allen, also was mich schockiert, dass niemand ein Paar wählt, das hier nicht sein will, das eine Challenge abbricht und das völlig desinteressiert ist. Und Tara sagt daraufhin, ja ey, was willst du, also die sind schlecht in den Spielen, die sind keine Konkurrenz, während die beiden daneben sitzen, fand ich sehr schön. Jochen wird dann auch zum ersten Mal so richtig von Ersin angesprochen, weil er wacht hier eigentlich auf einmal. So nach dem Motto, Jochen, du musst jetzt hier nicht vor deiner Nominierung groß manipulieren nochmal. So, da hat er sich mal richtig aus der Deckung getraut. Schön war auch der Moment, als er das eben nochmal anspricht, Jochen, kann ich glauben, dass ihr dem keinen Riegel vorschiebt, jemanden, der Frauen herablassend behandelt, und dann Sarah so, Entschuldigung, wo habe ich denn Frauen herablassend behandelt? Dann Paulina.
Sarah sagt das.
Ja, genau. Dann Paulina. Ja, ich glaube, das war gar nicht auf dich bezogen, sondern auf Ersin übrigens. Und dann hat es den richtigen Adressaten gefunden. Und dann kamen wir mal kurz raus, worum es denn überhaupt richtig ging in diesem angeblich frauenfeindlichen Gespräch. Da ging es irgendwie um russische Frauen, die wie ein Feuerzeug sind oder so. Hast du es auch noch in Erinnerung?
Ah, und du meinst, dass sowas dann halt nicht, weil ich hab die Szene nicht in Erinnerung. Also, dass diese Originalszene, ne? Und dass die dann nicht mal eingespielt wird.
Ja, weil sie haben sie angesprochen.
Ja, das ist komisch. 100%, ja, natürlich. Dass man die nie gesehen hat und auf einmal wird das so zum Thema gemacht.
Jochen gibt sich alle Mühe, das irgendwie zu zitieren und man checkt überhaupt nicht, worum es da geht. Russische Frauen und Feuerzeug. Irgendwie damals war irgendwas. Und dann sagt Ersin, weil ich gesagt habe, dass russische Frauen ein Temperament haben, oder was meinst du jetzt?
Ah nee, ich dachte, Marvin hätte das gesagt. Oder ging es einfach nur darum, dass Marvin nicht verteidigt hat, als Ersin das gesagt hat?
Also Ersin hat das gesagt, mit dem hat es so erklärt. Aber ich hab doch nur gesagt, dass russische Frauen Temperament haben. Und Jenny springt dann aber Jochen zur Seite und sagt, das war schon sehr herablassend. Das habe ich schon auch so gesehen. Und Jochen sagt dann zu Marvin, Marvin sagt zu Jochen, wie soll ich das mit dem Frauenbild denn überhaupt mitbekommen, wenn meine Frau nicht zu mir kommt? Das ist auch eine sehr gute Frage. Mhm. Ne? Also wie kann man überhaupt frauenfeindliches Verhalten feststellen, wenn die Frau das nicht erkennt?
Also man muss halt einfach mal festhalten, am Ende ist es halt Jennys Schuld. Das ist schon mal klar. Und Marvin trifft auf jeden Fall keine Verantwortung.
Diese ganze Szene war sehr kurios, weil Ersin halt zu dem Zeitpunkt immer noch so desinteressiert wirkt und sich das alles so anhört, während neben ihm irgendwie Jochen und Marvin, Jenny und Marvin über die ganze Situation die ganze Zeit sprechen und sagen, ja, also das war von ihm schon, also ich meine, er hat schon hier frauenfeindlich sich geäußert. Nö, aber ich habe das anders. Also so ein Gespräch über ihn hinweg, der dreht sich gerade eine Zigarette und weiß gar nicht, wie er irgendwie darauf antworten soll, weil er immer noch so passiv ist. Aber das wird sich im Verlauf der Folge auch ändern. Aber bei Marvin ist das ja auch der Kern des Konflikts der Folge eigentlich bei den beiden, weil sie jetzt quasi dann so unzufrieden rausgeht aus dem ganzen Ding.
Sie löst sehr, sehr viel aus. Ja, ich finde es halt extrem schade, dass diese Situation halt einfach kein einziges Mal gezeigt wird, weil ich denke, wir können Jenny schon vertrauen, wenn sie Jochen da zustimmt und sagt, ja, sie hat es als herablassend wahrgenommen. Also, würde ich jetzt mal sagen, wenn Jochen sagt, das war herablassend Frauen gegenüber und Jenny sagt, ja, ich war die Frau und ich habe das auch so wahrgenommen. Also ich schätze mal, Jenny ist damit ja gemeint. Also ich wusste das jetzt vorher nicht, aber hat sie einen russischen Background? Also deshalb ist das irgendwie auf sie bezogen, dieser Kommentar mit russische Frauen?
Weiß ich nicht.
Oder? Ich weiß es auch nicht. Aber so habe ich es dann interpretiert, diese ganze Situation. Also es hat halt einfach komplett der Kontext gefehlt, dadurch, dass die Situation gefehlt hat. Aber das, wie du schon sagst, das führt zu einer riesigen Diskussion zwischen Marvin und Jenny. Und es bringt Jenny im ersten Schritt erstmal so richtig zum Nachdenken. Und das finde ich aber erstmal gut. Ja, und sie fragt dann, soweit ich mich erinnere, erstmal mit Edda und Paulina, die sitzen dann irgendwie dabei. Und die geben dann irgendwie auch, also es tritt ja dieses ganze Ding los von wegen, ja, Marvin geht ja eigentlich überhaupt nicht auf Jenny ein. Und sie muss sich ihm die ganze Zeit anpassen. Und er tut irgendwie nicht das Gleiche für sie, wie sie für ihn und so weiter.
Ja.
Diese ganze Situation.
To be continued. Ja, to be continued. Erstmal bleiben wir bei Jochen und Ersin nochmal, weil wir sind immer noch vor dem Spiel auf der Terrasse in der Früh. Das ist alles noch die ersten 23 Minuten.
Okay.
So, und Jochen geht dann rein und jetzt, apropos Feuerzeug, Ersin erwacht. So, ne? Und Ersin wird auf einmal so richtig aggressiv und sagt, erst alle gegen uns aufhetzen und dann reingehen. Das ist wieder typisch. So ein räudiger Dreckiger bist du. So ein räudiger Dreckiger. Durch
sagt
und durch.
Sagt Ersin zu Jochen.
Hast du geschlafen? Was ist hier für...
Ich?
Ja.
Weiß ich das gerade?
Räudiger Dreckiger.
Soll ich denn jedes einzelne Zitat jetzt erkennen?
Ja, aber
hallo,
räudiger
die reden
doch
alle so miteinander da drin. Das hätte auch Micha sagen können. Das hätte auch Marvin sagen können. Ja. Es hätte auch Paulina sagen können, ehrlich gesagt.
Nee, Jochen sagt danach, was schon auch Schmackes hat, und zwar, jetzt seht ihr, was ihr euch da ins Haus geholt habt, was auch in keiner Welt irgendwie Sinn ergibt, weil sich keiner ausgesucht hat, dass er da ist, aber gut. Und dann danach sagt er sie nochmal, du bist die Pest, du räudiger, dreckiger Schauspieler. So. Und dann schreitet Edda ein und sagt, das ist jetzt auch nicht in Ordnung, er hat ja nur gesagt, was er beobachtet hat. Und Ersin danach geht wieder zurück in die Defensive, sagt, von mir hört er jetzt
cool
gar nichts mehr.
Edda.
Auf jeden Fall, die verdienen nach der Folge einen Preis. Da stimme ich auch zu.
Ja, man muss doch auch mal Props geben.
Ja, kurze Props für den Einsatz. Das stimmt. Ich habe mir auch gedacht, sie hat ja recht, aber auch wieder der Satz von Jochen, ne, jetzt seht ihr, was ihr euch da ins Haus geholt habt.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Natürlich.
Ich weiß nicht.
Ja, ja.
Ich weiß nicht.
Ich verstehe, was du meinst. Es ist auf jeden Fall wichtig, das auch im Hinterkopf zu behalten, wenn man diese ganze Situation interpretiert, dass es halt nicht nur darum gehen könnte, dass Ersin frauenfeindlich ist und Jochen damit ein Problem hat, sondern es da einfach noch eine andere Ebene geben könnte. 100%.
Ja, aber das ist reine Spekulation, will ich aus juristischen Gründen nochmal auch dazu sagen. So, Tommy und Paulina sitzen aber, und das ist das schöne, verräterische Moment mal wieder, Paulina, die große Feministin im Reality-TV, ne, sitzt dann im, ja, sitzt dann im Sprechzimmer und sagt, also erstmal sagt Tommy, ja, ich kann ihn ja schon verstehen. Also er hat ihm ja Frauenfeindlichkeit unterstellt. Da würde ich ihm auch sagen, halt mal die Fresse. Und Paulina sitzt daneben und nickt, ne, und sagt so, ja klar, also Frauenfeindlichkeit. Ja, ja. Meine Freundin Jenny, ne, die ist anscheinend ja die Leidtragende, aber scheißegal, ist ja die andere Gruppe sozusagen, den wollen wir raushaben. Mhm. Frauenfeindlichkeit, egal, scheiß drauf, ne? Naja.
Ja.
Ganz toll, Paulina.
Ja. Deshalb kann man doch auch mal sagen, Edda ist doch cool. Also, dass sie sich da auch mal über diese komischen Allianzen hinwegsetzen kann in dem Moment und dann auch sagen kann, hey, das ist jetzt nicht in Ordnung.
Auf jeden Fall.
Paulina could never anscheinend.
Nee, wirklich. Also Paulina enttäuscht wieder und wieder, muss ich sagen, in solchen Szenen. Mhm. Ne, dann tritt halt nicht so auf. Ne? Dann mach nicht diese ganzen Blitzlichtgewitter-Interviews, wo du dann irgendwie sagst, ja, ich weiß schon, dass wir da alle übertrieben haben und so. Nee, es zählt im Haus. Es zählt dein Verhalten im Haus. Du kannst dich danach irgendwie gute Interviews geben und dann hoffen, das reicht wieder fürs nächste Format. Ey, ja, dann werde ich mal gegen die Gruppe oder sag mal was gegen deinen eigenen Freund. Das wäre mal was. So.
Hot Take, Leute. Es geht weiter, es geht wieder. Ich hole die Sandra-Situation hier jetzt nochmal rein. Jetzt hätten wir nicht schon genug zu besprechen heute.
Jetzt kommt die Halskette Sandra wieder raus,
Sandra und
oder?
Tommy. Ja, nee. Also, ja, aber schon ein bisschen. Weil man fragt sich ja schon ein bisschen, also Tommy wirkt ja jetzt wie so ein Hammer-Boyfriend-mäßig an Paulinas Seite, ne? So auf die Art, auf einmal ist er, also so, ah, das ist ja mega der tolle Freund, der behandelt sie ja voll gut und so weiter und so fort. Ich könnte mir vorstellen, dass das unter anderem dran liegt, eben weil sie ihn auch in so Momenten dann nicht challenged. Ich meine, ich kann das jetzt nicht über einen Kamm scheren, keine Ahnung, vielleicht gab es andere Momente, wo sie das mal gemacht hat. Aber checkst du gerade, was ich meine? Also, das ist was mich manchmal ein bisschen wahnsinnig macht. Wenn Beziehungen nur deshalb irgendwie gut laufen, weil Frauen ihren Männern gegenüber quasi keine Widerworte oder keinen Einspruch einlegen oder was auch immer, dann, ja, dann macht mich das wahnsinnig. Das ist auch eigentlich schon der ganze Take. Im Umkehrschluss, wenn Beziehungen daran scheitern, dass Frauen sich halt auch beschweren und irgendwie mehr einfordern, dann finde ich den Typen einfach trash. Period.
Ja, aber okay, vielleicht ist
das, ja, was
aber
ich dazu sagen wollte.
Das ist richtig, aber ich finde, du unterschätzt die Möglichkeit, dass Paulina halt einfach auch trash ist. So. Also du unterstellst, dass Paulina etwas Besseres ist als Tommy. So. Und da gehe ich halt, glaube ich, nicht mit.
Ja. Okay, wie meinst du das jetzt?
Naja,
nee, für mich war das jetzt eher bezogen wirklich auf, wie Männer rüberkommen können im Sinne von gute, ja, Partner oder nicht. Ja, der Gedanke ist gerade nicht ganz ausreichend. Ich müsste da nochmal drüber nachdenken.
Vielleicht das ergibt schon Sinn. Das ergibt schon Sinn, weil du sagst halt, Sandra hat ihn mehr gechallenged, aka Sandra ist einfach eine Person, die auch mal für andere einsteht und quasi eben nicht einfach kein Gewissen hat, so wie Paulina anscheinend. Also ich finde, ja, die beiden, genau, haben sich halt einfach gefunden. Tommy und Paulina,
ja,
sind einfach letztendlich the same type. So. Und deswegen hat da auch Paulina nichts entgegenzusetzen, weil sie einfach dasselbe denkt wie Tommy.
Aber weißt du, was mich so dran nervt? Dass die Beliebtheit ihnen ja recht gibt. Also wie viele Leute hassen Sandra und wie viele Leute halten Tommy und Paulina für so ein geiles Paar? Und ich glaube, das nervt mich, weil ich mir so denke, also wenn es nur darauf beruht, dass man halt zum Beispiel dann so einen Typen nicht challenged oder halt sich auch irgendwie abgefuckt verhält, aber trotzdem kommt es ja irgendwie gut an. Also offensichtlich nicht bei allen und ich glaube auch bei vielen Leuten, die diesen Podcast hier hören, nicht. Also die sind da irgendwie auch ein bisschen over it über dieses ganze Tommy und Paulina Thema, aber ich habe das Gefühl, dass in der öffentlichen Meinung die eigentlich ein sehr gutes Standing haben und das haben sie ja auch in diesem Haus. Und irgendwie macht mich das manchmal wahnsinnig, dass ich das Gefühl habe, dass so viele Leute mit so einem Verhalten irgendwie voll gut durchkommen, versus wenn man irgendwie auf eine Art, in Anführungsstrichen, irgendwie unangenehm ist oder so, also vor allem als Frau, dass man da so harte Rufschädigung von sich weg, so von, also so von wegträgt. Und das macht mich irgendwie ein bisschen wahnsinnig. I don't know.
Ja,
aber ich will jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen.
Nee, ich weiß, was du meinst. Also, ich kann das gut verstehen. Aber ich glaube, man unterschätzt, wie leicht es so ein Tick intelligentere Menschen wie jetzt Tommy und Paulina, das kann man den beiden jetzt, glaube ich, auch nie absprechen, haben, also den Vorteil, den sie gegenüber anderen haben, weil sie haben eben den Vorteil, dass sie dann in so Interviews bei Blitzlichtgewitter oder keine Ahnung, bei so diesen Interview-Reality-Seiten, dass sie da einfach meistens eine gute Figur machen, weil sie halt wissen, wie sie sich sympathisch verkaufen können. Und das können nicht viele. So. Aber dass dahinter überhaupt nichts steckt und dass das am Ende schlimmere Leute sind als andere, das übersehen dann halt viele, die dann vielleicht auch nicht so das so hinterfragen, sondern halt lieber diese Inszenierung von Paulina, von Tommy, ne, Tommy so der spaßige Franzose hier irgendwie, ne, so. Und Paulina, die eigentlich Trash-TV-Feministin, so inszeniert sie sich ja auch, die dann einfach dieses Image mittragen und vervielfältigen und so, aber gar nicht mehr so richtig nachschauen in den Formaten, ob die sich auch wirklich dann so verhalten, wie sie immer tun.
Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft allgemein, die mich bei Menschen wahnsinnig macht. Also vor allem bei Menschen, die das auch gut raus haben, die irgendwie auf eine Art und Weise manipulativ sind oder wo es so wirklich um mehr Schein als Sein geht. Und ich meine, so ist diese Reality-TV- und Fernsehwelt wahrscheinlich in großen Teilen. Also natürlich zieht es irgendwie Leute an, denen sehr viel daran liegt, wie sie nach außen rüberkommen. Aber das ist was, das finde ich eine ganz unangenehme Eigenschaft. Also sich nach außen als etwas zu präsentieren, was man intrinsisch absolut nicht lebt, finde ich, ja, das ist mit das, was mich so am wütendsten macht, glaube ich, an Menschen. Und so viel dazu an dieser Stelle.
Genau, wir kommen eh nochmal darauf zurück, auf die beiden, wenn wir ans Ende der Folge denken. Wir gehen weiter mit Marvin und Jenny, die nach dieser ganzen Jochen-Sache streiten nach der Terrasse. Jenny sagt, er ist sauer, weil ich ihm nicht alles sage. Edda sagt, die ihr dann so hilft, du bist meiner Meinung nach bei Marvin zu überangepasst. Er stellt sich nie auf deine Bedürfnisse ein. Und es ist auch unnötig, dass er jetzt wegrennt. Ja, ich habe mir gedacht, hat sie Denise im Ohr.
Ich war da. Ja, ich habe es ins Ohr geflüstert. Ja, aber ist doch geil. Endlich sagt's mal einer.
Ja, und Jenny macht's ja dann auch, ne? Sie sagt, ich werde jetzt heute nicht mehr auf ihn zugehen, weil er erwartet das immer, dass ich immer die Schlaue bin, ne? Wir haben es ja gesehen bei dieser ganzen Nacktbilder-Sache. Da war es doch am Ende so, dass sie dann auf ihn zugeht und, und sie sich quasi dafür entschuldigt, was passiert ist. Ja, was ja absurd ist.
Das ist ganz schlimm. Ja. Weißt du, wie man das nennt? Das nennt man Emotional Labor, Beziehungsarbeit. Und sie trägt die einfach, wenn nicht zu 100%, dann zu 99% in dieser Beziehung. Und sie redet ja dann an anderer Stelle auch mit Sarah Joel, sagt sie ja, egal welche Laune Marvin hat, sie versucht immer, seinen Tag schöner zu machen und ihn irgendwie aufzufangen. Oh, und das ist einfach, es ist so traurig, dieser Frau jetzt im Speziellen, aber da ist sie auch nicht die Einzige und ich glaube, wenn man so quasi halt ja im Patriarchat so aufwächst und mit den ganzen Messages, die man halt so als Frau gefüttert bekommt und so, dass sie einfach ihr komplettes Leben damit verschwendet, ist halt diesem Typen recht zu machen, der das nicht einmal wertschätzen kann, der das gar nicht sieht und wo sie diese ganze Beziehungsarbeit machen muss. Und das macht sie dann irgendwie auch zu Recht traurig. Also, weil, wie du sagst, sie bringt das dann irgendwie zum Nachdenken und dann ist sie so, okay, ich werde jetzt nicht auf ihn zugehen und jetzt muss er das mal machen. Ja, und dann ist sie halt am Ende traurig, weil er halt dann er kommt halt einfach nicht auf sie zu. Er spricht dann den ganzen Tag nicht mit ihr und sie checkt dann in dem Moment, wenn sie es nicht macht, dann passiert es nicht. Und das ist ja im Begriff von sie, also wenn sie, also sie muss 99% dieser Beziehungsarbeit machen, nicht nur, weil sie ihm irgendwie vorauskommt damit und irgendwie nicht lang genug wartet oder so, bis er dann auch mal die Initiative ergreift, sondern wenn sie es nicht macht, dann passiert es einfach nicht. Und das war traurig, das zu sehen.
Ich glaube, sie sagt auch das oder denkt sich so ein bisschen innerlich das, was ich ja auch schon mal gesagt habe, dass Marvin, glaube ich, total jemand ist, der unter dieser Gruppensituation leidet. Also das merkt man ja auch voll, dass er auch unter Jungs einfach ein anderer Typ ist als bei ihr zu Hause. Das glaube ich auch. Das glaube ich wirklich auch, dass er da einfach anders irgendwie mit ihr umgeht. So. Aber sie redet sich halt ein, dass sie halt den wahren Marvin kennt, während man jetzt von außen denken könnte, vielleicht ist der wahre Marvin aber der mit seinen Freunden ist und wickelt sie halt immer wieder geschickt um den Finger, in den privaten Momenten. Also was ist der wahre Marvin eigentlich? Und der Fehlglaube, glaube ich, dass sie den wahren Marvin kennt und alle um ihn herum oder auch die Zuschauer, die checken das nicht. Das sieht man ja auch jetzt wieder bei diesen ganzen Interviews. Ne? Die beiden sind ja immer noch zusammen und lachen auch mittlerweile über die ganze Situation im Sommerhaus und so. Und da ist sie ja voll wieder so, ach, das war alles nicht so schlimm. Ne?
Es ist die große Feminismusfolge, glaube ich, diese Folge, weil auch das, also es ist ein anderes Beispiel von eine Beziehung, die nur auf dem Rücken von einer Frau getragen wird. Also so könnte man das auch auslegen, worüber wir gerade gesprochen haben mit Paulina und Tommy, ne? Also das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich da zu, also kann ja auch sein, dass ich da gerade in meiner Perspektive festhänge, deshalb ganz gut, dass wir so drüber sprechen und uns drüber austauschen können. Aber ich glaube, deshalb habe ich das so gewordet, glaube ich, mit dem Tommy wirkt wie ein toller Freund, weil Paulina einfach ihn nicht challenged. Und diese Beziehung mit Marvin und Jenny funktioniert, weil Jenny sich einfach immer wieder hinten anstellt und sich dann halt damit zufrieden gibt, wie es ist und diese ganze Arbeit leistet und es auffängt. Und ich habe einfach das Gefühl, dass leider in sehr vielen heterosexuellen Beziehungen das halt immer noch der Fall ist. Also selbst wenn sich natürlich irgendwie schon viel getan hat und bla 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 bla. Aber
seit 5 Jahren. Ne?
Also zumindest in den letzten 5 Jahren. Aber zumindest das Reality-TV ist einfach so krass voll davon. Und ich muss sagen, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das meine Sicht auf also heterosexuelle Beziehungen auch allgemein quasi verschlechtert, mir das auch immer reinzuziehen, wie diese Paare miteinander umgehen und wie viel sich diese Frauen einfach bieten lassen müssen in diesen Beziehungen zu diesen Typen. Und was du eben auch meintest mit, dass du denkst, dass, also wer ist der wahre Marvin und ist er vielleicht anders zu Hause und so. Also ich glaube, was man auf jeden Fall merkt, ist, dass Marvin ein Typ ist mit schon, also großen Problemen, also mit ganz viel
und kleinen Fragilität. Problemen.
Das, und ganz vielen kleinen Problemen. Also
einem super kleinen fragil, Problem.
Fühlt sich total irgendwie schnell in seiner Männlichkeit angegriffen, hat den ganzen Tag eigentlich schlechte Laune, eigentlich überhaupt gar keine emotionale Reife, überhaupt gar keine Beziehungskompetenzen, also sowas wie auf eine Person zugehen können, in einem Gespräch irgendwie einen kühlen Kopf zu bewahren und dann eine Lösung zu finden, bla bla bla, sich entschuldigen zu können. Das sind ja alles Skills, das sind Kompetenzen. Und die hat er einfach nicht. Dafür muss man ihn jetzt nicht haten. Also ist er irgendwie traurig für ihn und wäre schön, wenn er das irgendwie lernen kann. So, naja, auf jeden Fall erinnert es mich auch nur dran, als wir die erste Folge besprochen haben, da habe ich gesagt, dass ich diese Beziehung nicht ganz checke. Und genau das war es, was ich halt irgendwie damit gemeint habe. Also ich denke mir so, aus irgendeinem Grund hat er halt Jenny gelandet. Also es ist eine Frau, die ist mega hübsch und irgendwie scheint die auch ganz schlau zu sein. Und sie ist auch mega nett zu ihm. Sie behandelt ihn, als wäre er irgendwie der geilste Typ, richtet sich komplett nach ihm. Und er gibt halt einfach, he's giving nothing. Und das check ich von Anfang an dieser Beziehung nicht. Und es wird in diesem Streit einfach, offenbart sich das einfach komplett, diese Dynamik. Ja, Jenny, wie gesagt, arbeitet sich halt an diesem Typen ab, der einfach komplett unhappy ist, wegen allen möglichen internalisierten Gründen, seiner ganzen Fragilität, seinen ganzen Problemen mit Männlichkeit und so weiter und so fort. Und gibt sich selbst komplett auf im Versuch, weiß ich nicht, dass er eines Tages sie dann, glaube ich, wertschätzt und sie und sie irgendwie sieht und diesen Effort irgendwie anerkennt. Und das ist, ja, hart irgendwie zu beobachten. Oder was denkst du?
Also ich denke, wenn du jetzt so ein komplettes Persönlichkeitsbild zeichnest, dann muss ich aus juristischen Gründen einordnen, dass wir hier natürlich nur einen Ausschnitt sehen und bestimmt viele Kleinigkeiten zwischen den beiden nicht mitbekommen.
War das jetzt zu hart?
Nein, 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 das war nicht zu hart, aber ich sag nur, okay. Das muss man, glaube ich, wenn du jetzt sagst, irgendwie, er gibt ihr gar nichts, weiß ich nicht, ne? Ja. Ob jetzt er nicht mal irgendwie ihr Frühstück ans Bett bringt, das wissen wir einfach nicht, keine Ahnung, ne? Das ist halt, das sagen die auch immer zu Recht, ne? Dass natürlich das Verhalten im Sommerhaus oder so, das, was sich da abspielt, dass es am Ende dann zusammengeschnitten wird auf so eine 110-Minuten-Folge, so 3 Tage oder so, das ist natürlich fallen da Sachen weg. Aber wie gesagt, ich vertraue denen, deswegen mag ich das Sommerhaus so, ich vertraue denen, dass sie das grundsätzlich schon richtig einschätzen, was da passiert und natürlich jetzt nichts komplett gegenteilig darstellen. So. Das ist dann natürlich überzeichnet und natürlich auch überdramatisiert, in der, weil es einfach so kompakt zusammengeschnitten ist. Aber die Sachen sind schon passiert so. Aber viele Zwischentöne, glaube ich, bekommen wir halt nicht mit. Aber wir kommen, wie gesagt, auch da nochmal zurück auf die beiden. Deswegen, ich würde auf ein viel schöneres Thema wechseln, und zwar Micha und Edda kurz.
Echt? Oh, ja. Ich hätte eigentlich auch noch mega viel zu sagen, tatsächlich.
Ja, aber das machen wir
ich
noch.
Ich finde, das ist so ein richtiges, das machen wir noch, na gut. Ja,
oder?
Na gut, ich hebe es mir auf, dann wohl.
Also, Micha und Edda machen sich fürs Spiel fertig. Und Micha liegt noch irgendwie im Bett und sagt, du weißt doch, dass ich meine 5 Minuten brauche immer jeden Morgen. Ich gebe mir immer Mühe, beim Mitschreiben den Anfang des Streits zu verstehen, weil da man immer sehr viel ablesen kann, finde ich. Also was ist überhaupt so der Satz?
Meistens gibt es ja nicht viel.
Ja, und bei den beiden ist es wirklich unmöglich, weil es gibt nie irgendwas. Es ist einfach nur, aber da sind beide genau, ich habe es jetzt wirklich in der Folge sehr oft gemerkt, dass beide zu genau gleichen Teilen daran schuld sind, weil er da genau die dummen Nachfragen stellt, die einfach jeden Menschen, nicht nur Micha, provozieren würden. Und Micha ist halt der dann immer das Ganze eskaliert, bis hin zu sofort ist Trennung im Spiel. So. Und dann hast du halt so, er liegt da rum, sie fragt nach, eine dumme Frage, er gibt die Antwort, ja, dann können wir uns ja gleich trennen. So. Und das ist, was ist hier passiert?
Ja.
So, ich weiß nie, wie man da jetzt hingekommen ist, aber hier ist das Ding, du überspannst immer den Bogen, du fragst dauernd warum, du weißt doch, dass ich nach dem Frühstück immer 10 Minuten brauche. Und dann macht er im Sprechzimmer allgemeinere Sachen. Ich habe den Eindruck, dass sein Fokus hier voll auf mir liegt, nicht halt beim Hund und beim Handy wie zu Hause. Er da sagt, ja, du bist ja die ganze Zeit weg. Ich würde halt heute mal gerne einfach ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Andere Paare verbringen viel mehr Zeit miteinander, wo man auch wieder denkt, nee, das ist ganz sicher nicht deine Meinung, weil wir sehen ja, wie angeekelt du jedes Mal dein Gesicht verziehst, wenn er irgendwie dir in die Nähe kommt. Also das ist ja auch nicht die Wahrheit. So, und dann sagt er, wenn ich bei dir bin, dann bist du anstrengend, das sehen alle, so viel kann ich mich gar nicht verstecken, wie ich es gerne würde, dann bist du halt einfach ein komischer Mensch und du fängst jeden Tag von vorne an. Da haben wir mal einen guten Tag und dann geht es wieder von vorne los, du kriegst es einfach nicht hin. So, also wir aus dem Nichts von 0 auf 100 komplett Eskalation. Das ist ja dann, es endet ja damit, dass die beiden dann im Sprechzimmer sitzen, beide gehen genervt aus dem Interview. Dann sagt Edda zur Gruppe, ja, er traut sich ja nie er traut sich ja nur im Interview, mir die Meinung zu sagen. Sagt er, nee, ich traue mich auch hier. Zu dem Zeitpunkt habe ich aufgeschrieben, ey, Silva ist zum ersten Mal nach irgendwie 40 Minuten Sendezeit im Bild gerade und hat doch keinen Satz gesagt.
Better be leaving, better be wrong.
Ja, ich habe ihn vermisst. Also in dieser Folge wirklich komplett unsichtbar, ne? So. Aber ja, Edda.
Es gibt zu viele andere Brandherde.
Edda weint, Tina und Steffi kümmern sich wie die Schlangen um sie, habe ich mir aufgeschrieben, weil dass sie ausgerechnet die beiden, die sofort so ankommen und sich um Edda kümmern, die so eine Spur Erreichbarkeit gezeigt hat, weil sie vorher mit Jochen gesprochen hat. Das ist sofort so eine Possibility, dass man sie irgendwie erreichen kann.
Oh, auch da unterstellst du so
jetzt
Kalkül.
Jetzt komm.
Ich glaube, es ist auch was sehr Menschliches, dass man andere Menschen nicht leiden sehen will. Glaube ich.
Also,
ich glaube, das ist schon meisten Menschen veranlagt, dass wenn sie jemanden so weinen sehen, also dass man dann die Person auch trösten will.
Du meinst letzte Folge Steffi bei Sarah Joel, oder?
Ja, ich meine, da hat es ja niemand abgekauft anscheinend. Da dachten ja alles wäre Show. Aber bei Edda ist es ja auch keine Show.
Trotzdem geht es ja am Ende um eine Nominierung. So.
Ja.
Und da hat Edda ja schon Anzeichen gezeigt, dass sie da eventuell sogar empfänglich ist für gewisse Argumente gegen zum Beispiel Tommy und Paulina. Mhm. So. Mhm. Ja, ich glaube, ultimativ geht es schon darum, aber da kann natürlich ein Funke Wahrhaftigkeit auch dabei sein. Das will ich gar nicht abschalten. Da habe ich mir Micha auch geschrieben, warum weint ihr denn jetzt? So. Und
ja, versteht doch kein Mensch,
weiß
oder?
Weiß ich auch nicht. Also er stellt mich vor den anderen Menschen so dar, als sei ich ein schlechter Mensch. Seht ihr mich auch so? Und dann Frage an die beiden, an die beiden Grand Dames, Tina und Steffi.
Das war schon ein geiler Moment.
Nö, am Anfang hast du mehr gesagt. Und Edda sagt, nö, ich stehe eigentlich immer mit guter Laune auf. Dann frage ich ihn was und dann geht's ab. So nach dem Motto. Und also die gute Laune nach dem Morgen habe ich auch noch nie gesehen. Aber ja, vielleicht ist es auch Opfer des Schnitts. Naja.
Ja.
Und Jochen kommt auch dazu, Männer sind alleine anders als in der Gruppe. So, und draußen beweisen sie genau das, was er gerade sagt. Ne? Micha und Co. lauschen da am Fenster, schauen immer wieder durch. Sind die jetzt bei Jochen? Sind die jetzt bei Jochen? Boah, jetzt labert der hier wieder und so. Naja. Spiel. Endlich mal ein Spiel. Wackel, wackel, endlich. Wackel, 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 Kontakt.
Ja.
Ja. Wie fandest du das Spiel?
Dazu habe ich keine einzige Notiz, glaube ich.
Ah ja, gut, chillig.
Ah doch, ich glaube, also ich habe hier nur stehen, die Challenge sieht nach absolutem Abfuck aus. Mhm. Ist das da, wo sie so balancieren müssen?
Ja, sie müssen balancieren und stehen vor so einer Trennwand und müssen quasi so Stäbe auf so Vorrichtungen platzieren.
Und ja, also das war auf jeden Fall nicht für Jochen und Tina diese Challenge, sagen wir es mal so. Ja. Die stolpern schon, während sie da drauf balancieren müssen.
Es war ja für gar niemanden die Challenge, also...
Nee, das sah wirklich absolut einfach nur nach Abfuck aus, muss man wirklich sagen.
Ja, es ist Kategorie fucking hell, wie Jochen sagen würde. Ne? Es ist, es ist absolutes Nervspiel. Sarah und Ersin erkennen, es geht um Kommunikation. Und Sarah sagt, Kommunikation mit Ersin ist nicht das Beste. Das wissen wir inzwischen ja alle. Auch wieder so eine Sache, wo ich sage, ja, das wissen wir, weil ihr es ja auch so... Das ist ja genau euer Ziel gewesen. Naja, auch hier wieder ein bisschen das habe ich hier wieder durchscheinen sehen, das Ganze. Pascal und Lou sind auch noch im Haus übrigens. Die haben es ganz ordentlich gemacht. Micha holt das Schnurzelbärchen wieder raus. Vor allem der Konfliktherd bei Micha und Edda in dem Spiel war ja das Thema Grobmotorik. Also ich bin halt Grobmotoriker, mein Gott.
Ja.
Da kann ich ja nichts
dafür. Du musst
aber
an dich glauben.
Du bist kein Wackelpudding, du bist ein Mann. Hat sie
recht.
Das
ist doch das Übliche. Ich habe hier wirklich nur einen Satz aufgeschrieben. Micha und Edda, übliche Streits, bei den beiden nichts Neues. Und so ist es doch.
Wenn ich fertig bin, will ich dich auf Mute machen. Habe ich mir doch aufgeschrieben.
Wer hat das zu wem gesagt?
Micha zu Edda.
Micha wahrscheinlich, oder? Ja. Das klingt nach Micha.
Das ist ein klassischer Micha. So, aber dann, also ich habe mir nämlich aufgeschrieben, niemand schafft die Challenge. Ne, alles fällt um. So. Was ja dann spannend ist, wenn wir dann später die Ergebnisse des Spiels sehen, dass am Ende Dennis und Tara gewinnen und dann ja auch safe sind, wo schon wieder so eine Regelfeinheit dann anscheinend entweder nicht vorgelesen wurde oder dann am Ende vielleicht neu so entschieden wurde, dass ja, die standen ja bei denen mal alle zeitweise bei Dennis und Tara, aber dass alle dann umgefallen sind und am Ende stand, glaube ich, gar keiner mehr bei Dennis und Tara, das war dann anscheinend egal. So, weil das war ja offensichtlich nicht Teil der Regel, weil sonst hätten Dennis und Tara ja gar nicht weiterspielen müssen. Ne, wenn das das Ergebnis gewesen wäre, dass man einfach nur kurz, dass die stehen müssen, dann hätten sie ja gar nicht weiterspielen müssen. Naja.
Ja. Schiebung.
Nach dem Spiel, Sarah will strategisch mit Ersin reden. Ich weiß, dass du das nicht so kannst, strategisch reden. Und dann will sie einen Kuss, bekommt aber nur einen Wangenkuss.
Oh je, die Maus.
Die Arme, ne? Ja. Mhm. Micha ist mega pisst wegen dem Vorwurf, dass er dumm ist. weil sie sich wieder gestritten haben. Edda sagt den anderen im Haus, die Kommunikation war wie immer.
War sie auch.
Micha meint, du willst ja auch, dass wir uns immer streiten.
Micha.
Aber Edda hat am Ende die große Erklärung für alles, weil Micha hat sich, und das ist eine schöne Formulierung, in die Angst manifestiert. Ne?
Ja,
also
genau.
Er hat Schuld.
Er muss einfach auch mal an sich glauben.
Ja, er muss halt einfach dran glauben, dass er kein Grobmotoriker ist. Dann ist er auch keiner mehr.
Da ist bei den beiden in der Beziehung ist auf jeden Fall so richtig dieses Spider-Man-Meme, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Wo beide einfach so aufeinander zeigen die ganze Zeit. Nee, du bist schuld. Nee, du bist schuld.
Ich finde aber
so schieben sie sich den ganzen Tag hin und her.
Dass beide, also für mich sind beide auch emotionale Grobmotoriker. So, um das mal auf den Punkt
zu bringen. Ja, 100%.
Reiß dich mal am Riemen, Edda. Naja, zurück zu Jenny und Marvin. Jenny ist immer noch sauer auf Marvin, weil er nicht auf sie zukommt. Sie redet dann mit Sarah über die Situation. Marvin hört alles mit im Nebenraum, lauscht im TV-Format. Dann will er rausgehen. Also aus dem Haus und sagt, du sprichst ja schon über mich, da muss ich ja nicht mit dir sprechen. Starkes Argument. Aber Jenny hält jetzt dann nicht ganz ihr Vorhaben durch, sondern sagt zu ihm, willst du nicht mal mit mir reden? Dich interessiert ja gar nicht, wie es mir geht. Und das war ja die Szene, wie er dann in dieser riesigen Decke so eingewickelt die ganze Zeit da so steht. Und er geht dann nochmal zurück auf diese Jochen-Ersin-Situation und hat dann nochmal gemeint, irgendwie, ja, das wirkt. Ich glaube, das war sein Hauptgrund, warum er überhaupt sauer war. Dieses ganze Thema, ich habe meine Frau nicht beschützt, ne, gegenüber von Ersin. Das war doch, ich glaube, das war das Einzige, was ihn getriggert hat an der ganzen Nummer, dass er nicht männlich genug rüberkommt.
Ganz genau, ja. Ich versuche mich jetzt auch ein bisschen wieder runterzufahren. Ich glaube, ich habe eben einfach auch in alle Richtungen geschossen mit meinen Takes.
Das finde ich gut.
Aber um das jetzt nochmal einzusammeln, also was ich natürlich meine mit diesem Männlichkeitsding, also ich habe ja meine Masterthesis tatsächlich über das Thema geschrieben. Ne? Deshalb, ich habe auch viele Takes dazu. Wir haben so viele Takes leider diese Folge, deshalb werde ich da nicht in voller Länge drauf eingehen können. Aber deshalb fühlt sich das für mich irgendwie wie so, als ob es auf der Hand liegt an bei so jemandem wie Marvin. Also der das einfach so hart verinnerlicht hat, diese Art und Weise, wie ein Mann zu sein hat. Also nicht sich irgendwie verletzlich zeigen, die Frau darf keine Hure sein, keine Ahnung. Also Frauen dürfen eh nicht sexuell unabhängige Wesen sein oder was auch immer. Irgendwie geht es ganz viel immer um Dominanz und Macht. Also dass man immer in Kontrolle sein muss, immer die dominante Position haben muss. Also diese Macht auch gar nicht teilen, nicht mal in der Beziehung, nicht mal mit der Partnerin. Diese gefühlte Macht natürlich nur, ne? Dass er keine Schwäche zeigen darf, keinen Fehler sich eingestehen darf und gleichzeitig wahrscheinlich hammerhart auch allgemein überfordert ist mit Emotionen, weil er halt nie gelernt hat, die irgendwie zu verarbeiten, zuzulassen und so weiter, weil er mit solchen Messages halt irgendwie aufgewachsen ist. Es ist ja auch kein persönliches Versagen, muss man ja sagen an der Stelle, ne? Also wenn man solche harten Männlichkeitsideale so internalisiert hat, also man muss es hier irgendwie auch immer differenziert betrachten. Das hat er sich ja auch nicht ausgesucht, sondern der ist halt in der Gesellschaft groß geworden und hat diese Messages mitbekommen. Und jetzt steckt er halt in dieser geworden. Position.
Mit einem das Bruder auch, groß geworden.
Ja, mit einem Bruder, der da halt auch so drauf ist und wahrscheinlich die ganzen Männer in seinem Umfeld und so. Und die haben das alle an ihm weitergegeben. Und er ist halt noch nicht an einem Punkt in seinem Leben, wo er sagt, ich habe da keinen Bock drauf, ich mache das jetzt anders. Was ihm und allen Menschen in seinem Umfeld wahrscheinlich gut tun würde. Und worauf wollte ich jetzt damit hinaus?
Du wolltest dich entschuldigen.
Männlichkeit, genau. Ich wollte mich an der Stelle persönlich entschuldigen bei allen Männern, die sich angegriffen fühlen. Spaß, Leute. Nein, das machen wir nicht. Sondern, ja, also dieses Männlichkeitsthema, das ist halt so emotionsgeladen. Also der komplette Selbstwert hängt dann einfach gefühlt davon ab, dass man sich halt männlich fühlt nach diesen Maßstäben, die einfach auch kein Mensch eigentlich erreichen kann. Weil wir sind halt alle, haben wir unsere verletzlichen Seiten und wir haben halt keine Kontrolle über anderen Menschen. Und selbst wenn wir die ausüben, dann ist es halt scheiße, so sollten wir nicht machen. Und wir haben halt Gefühle und man sollte irgendwie damit halt umgehen können und man macht halt auch einfach Fehler und dazu sollte man stehen können und so weiter. Also diese Männlichkeitsideale, man kann da eigentlich nur entweder dran scheitern oder ein absoluter Arsch sein. Also so kann man sich es irgendwie aussuchen, welchen Weg man gehen will. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, worauf ich hinaus
wollte. Nee, ich kann sehr gut daran anschließen. Ich kann sehr gut daran anschließen, ja, weil die nächste Szene, finde ich, genau damit zu tun hat. Also man hat das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass Marvin ständig so ein Männlichkeitslevel halten muss. Ne? Also der ist ständig wie so eine. Der muss, es muss immer ein grüner Bereich sein. So, und wenn er so ein emotionales Gespräch oder so eine Aussprache hat mit ihr, mit Jenny, dann sinkt dieses Männlichkeitslevel. So, dann sinkt das wieder so in in so einen gelben Bereich. So, und er muss jetzt was super Männliches als nächstes tun, damit es wieder in den Männlichkeitsbereich, in den grünen Bereich steigt. So, und was macht er? Er geht ins Sprechzimmer mit ihr und sagt als ersten Satz, könnt ihr mal irgendwelche Single-Frauen hier reinbringen? So.
Ja.
Und dann ist wieder alles im grünen Bereich für ihn. Er ist wieder der kleine Boy, ne, der Bruder von Calvin, Aufreißer hier im Fernsehen und Single-Boy für immer.
Ist ja auch eine Machtdemonstration, ne? Er stellt sich ja ganz krass über sie dann auch in dem Moment. Unter anderem zum Beispiel.
Ja,
also seine Männlichkeit definiert er unter anderem im Sommerhaus extrem dadurch, dass er Jenny immer wieder klein macht auch.
Und dass er sich wahnsinnig sicher ist in seiner Sache. Ne, dass er sich einfach dass er auch quasi nicht so tryhard sich um sie kümmert, sondern einfach so, ja, die wird schon zurückkommen. Sie, also was will die auch ohne mich, ne? So nach dem Motto.
Ja, weil Liebe zeigen und solche ganzen Sachen ja als unmännlich wahrgenommen werden. Die sind schwach. Man zeigt keine Liebe und keine Verletzlichkeit und keine Zartheit.
Aber warum bist du denn? Warum bist du denn geflüchtet, mein Engel?
Ja, außer dem Moment, da hat er dann gemerkt, scheiße, jetzt habe ich den Bogen endgültig überspannt und dann, genau, kommt er auf einmal so ein bisschen handsam auf sie zu.
Ja, aber das war ja komplett geactet. Also das war ja nicht echt ein Engel.
Ich hatte das Gefühl, er hat in dem Moment gemerkt, dass er übertrieben hat. Und dann ist er zurückgerudert.
Ja, aber
das
halt.
Das Gefühl hat es mir gegeben.
Ja, hat er gemerkt, aber halt.
Aber natürlich nicht auf so eine authentische Art und Weise. Also, dass er ehrlich dann. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Also, wenn man ihn als schlüssigen Charakter betrachtet, dann würde das ja auch keinen Sinn machen. Weil dann könnte er das ja, weißt du? Also, das ist ja eine Sache von fehlenden Skills, wirklich. So sehe ich das. Also, es hat was mit emotionaler Reife zu tun, sich davon auch so emanzipieren zu können, von solchen Vorstellungen zum Beispiel. Oder sagen wir es mal so, wenn man das auch nie gelernt hat, also wenn man wirklich in diesen Männlichkeitsvorstellungen, wenn man danach so lebt, das geht immer auf Kosten eben von so Dingen wie Beziehungsfähigkeit und emotionaler Reife. Also dass man es zum Beispiel nicht gebacken bekommt, sich ernsthaft zu entschuldigen, dass man nicht richtig empathiefähig sein kann, auf andere eingehen kann und so weiter. Dinge, die halt super wichtig sind, wenn man eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe mit irgendwem führen will und so. Und das, wie gesagt, ich glaube einfach, dieses Skillset hat er halt nicht, weil er halt so doll in anderen Dings fährt. Und er kann das dann schon so ein bisschen faken, dass er halt dann so ankommt mit, ja, mein Engel und bla 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 und dann irgendwie auf nett redet. Aber trotzdem ist er irgendwie noch arrogant und invalidiert dabei und wahrscheinlich gar nicht mal, ich glaube, ihm ist das vielleicht wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, sondern es ist halt einfach, wie er das macht, so geht er halt durchs Leben, weil er halt immer dieses Ding fährt von immer so ein bisschen auch runterdrücken auf die Frau und so.
Ja.
Aber war doch nur ein Spaß. War doch nur ein Spaß, Schatz, mein Engel.
Es endet mit einer fast schon poetischen Szene, finde ich, weil Marvin sagt, ich will hier einfach nur glücklich wirken. Und dann sie sagt, wirken oder sein.
Ja.
Und er sagt, sein, aber du lässt es so wirken, als ob es nicht so ist. Also das ist doch Goethe, oder? Das
ja, da muss ich schnipsen. Weil für mich ist doch einfach, es ist mein Grind. So eine Situation anzuschauen und mir da Gedanken zuzumachen und Takes dazu zu haben, das ist mein Grind. Ich sag, weil es ist für mich alles schlüssig. Für mich ist es einfach von hinten bis vorne. Ich denke, ja, genau so ist es nämlich. Da hatten wir es ja vorhin schon drüber. Dieses nach außen etwas darstellen, es ist eine Performance ja auch, diese Art von Männlichkeit, ne? Oder halt eine andere Dinge. Also eine Strategie, wie man auch immer man es nennen will. Und ich checke das nicht bei Leuten, aber so viele Menschen entscheiden sich dafür, dass dieses Wirken wichtiger ist als das Sein. Und ich glaube, das liegt dann halt dran, dass sie, weiß ich nicht, in sich so ein bisschen gefangen sind und so weiter. Nochmal ein anderes Thema. Aber wie Jenny fragt, wirken oder sein? Und nochmal sagt er irgendwie, also ihm ist das irgendwie so wichtig, wie diese Beziehung nach außen wirkt, dass ihm, wie diese Beziehung ist und wie sie funktioniert, also der Realzustand, das stellt er halt richtig hart hinten an.
Ja.
Und das ist meiner Meinung nach dumm.
Ein Symptom unserer Zeit.
Macht das nicht, Leute.
Oder?
Denkst du?
Naja, ich glaube, da kannst du relativ viel mit Social Media jetzt noch, wenn wir das hier noch ausbreiten müssten, wenn wir noch ein Kapitel in der Masterarbeit schreiben müssten, würden wir jetzt Thema Punkt 4 Social Media schreiben. Aber wir gehen stattdessen zu Micha, weil ich finde, es sind jetzt alles hier sehr schöne, malerische Sommerhaus-Szenen, weil die streiten da in der Laube, die anderen hören alles mit und Micha sagt als Überleitung, irgendjemand anders sagt dann irgendwie so, ja, die kommen doch wieder nicht auf einen Nenner. Ist doch immer das Gleiche. Und dann sagt Micha, das ist wie bei uns. Wir finden auch nie einen Nenner. So, und dann hat er wieder den Haken gefunden, wie er seinen Streit weitermachen kann. Und dann perfekt, weil dann kommt Tommy in seiner Zündlerrolle und sagt, warum ist das eigentlich so? Warum kommt ihr eigentlich nie auf einen Nenner? Micha, in Klammern Pumuckl-Voice, habe ich mir aufgeschrieben, weil er dann noch irgendwie so meint, wie so eine, er macht da so ein bisschen so Marionettenbewegungen und sagt so, wir beide heute noch Single. So, und dann ist dieses Thema Trennung auf einmal im Spiel. Alle anderen hören mit. Paulina sagt direkt, hey, du willst dich trennen? Und Micha sagt, ja, wir haben schon seit Stunden nicht mehr geredet. Ich meine, wir sind eigentlich schon getrennt quasi. Und Tommy steigt halt daraufhin ein und sagt, ja, wie zufrieden mit deiner Beziehung von 0 auf 100, also von 0 bis 100 bist du denn jetzt? So, und beide geben eine Antwort ins jeweilige Ohr von Tommy und Paulina. Und Micha gibt eine amtliche Punktzahl von 85 und Edda ist bei 70.
Nee, er sagt 80 bis 85.
Ja.
Er sagt 80 bis 85, aber angeblich sind es ja sogar 90. Und Edda sagt 70, aber eigentlich sagt sie zu Paulina, eigentlich wäre es weniger. Finde ich auch geil, dass beide so lügen mit den Zahlen.
Okay,
warum Trennung. Sagt Micha eine niedrigere Zahl? Das checke ich gar nicht.
Das ist ja überhaupt der Grund, warum er so explodiert. Nein, weil er will derjenige sein, der weniger hat als sie. Das ist doch sein einziger Grund, warum es so ausartet.
Auch da sind wir wieder bei diesem Machtding. Und das ist bei Edda und Micha nämlich auch die ganze Zeit das Ding. Es sind einzige Machtkämpfe die ganze Zeit. Es geht die ganze Zeit darum, wer die Macht hat. Wer ist hier jetzt der Schuldige? Wer ist hier der Dumme? Du bist der Dumme, nicht ich. Du willst weniger. Ich mach Schluss mit dir. Bla, 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 bla. Es sind alles nur so Machtkämpfe. Und da kannst du keine Beziehung drauf aufbauen. Wenn du dich die ganze Zeit nur drüber streitest, wer hier jetzt besser ist und wer wen weniger will und so, der würde ich auch aus dem Streiten nicht rauskommen, glaube ich.
Aber jetzt wird es hier zum ersten Mal deeper bei dem Ganzen, weil ne, Micha steht auf, Trennung, Trennung 70, da ich bin, das ist durch jetzt, das ist durch. So. Rennt ins Haus, Edda hinterher, ich streite mit niemanden, nur mit Micha. Wir waren am Anfang wie Jenny und Marvin, ich habe ihm den Popo gepudert. Und Micha sagt den Satz, der das auch beweist, was wir gerade gesagt haben. Ich habe keinen Bock, dass sie mir wichtiger ist als ich ihr.
Ja. Und da haben wir am Anfang auch drüber geredet, als das Sommerhaus losging, dass es so ein bisschen drum ging, was war denn zuerst da, das Huhn oder das Ei mäßig? Und da konnte ich mir das auch schon vorstellen, dass ich mir so dachte, naja, aber woher kommt denn Eddas Verhalten? Und was sie jetzt erzählt, lässt ja so ein bisschen drauf schließen, wenn wir jetzt einfach mal glauben, dass das so war, dass sie einfach mit der Zeit sich so ein bisschen immer, also dass sie sich immer mehr abgeschottet hat emotional quasi von der ganzen Situation. Was man ja auch verstehen kann, wenn dieser Typ die ganze Zeit irgendwie will, dass sie ihn mehr liebt und die ganze Zeit irgendwie Streit anfängt und ständig Schluss macht und so weiter. Also, wie gesagt, man weiß ja jetzt nicht, wir waren nicht dabei, ob das dann wirklich so ist, aber fand ich irgendwie ganz interessant, dass, also ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir vorstellen, dass es so war.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass Marvin tatsächlich einfach nur in seinem Blog alleine schon drei Frauen hätte mit dicken Titten, die er dann
Micha.
Quasi... Micha natürlich.
Ja, wenn Micha Single wäre, könnte er 300 Millionen Frauen bumsen.
Ja, mit dicken Titten.
Alleine in seinem Blog drei mit dicken Titten. Ganz genau. 300 Millionen Frauen. Ich würde mich da rausnehmen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Und ja nicht in seinem Blog. Zuhören.
Seid ihr dabei in der Crowd von den 300 Millionen Frauen?
Komm mit. Ich mache jetzt hier vor dir Schluss. Also vor ganz Deutschland mit dir Schluss. Denkst du, du kannst hier so eine Scheiße erzählen?
Schon wieder.
Wir gehen jetzt. Mach mal weiter. Du hast jetzt genug Scheiße gebaut. Und Micha geht ins Sprechzimmer und sagt... Ich habe ihr erzählt, dass du zu mir gekommen bist. Bitte mach nicht Schluss. Nein, weil ich bin schlauer, reifer und älter als du.
Sagt er zu ihr, ne?
Ja, ich will einfach nicht mehr mit dir zusammen sein. Und dann kommt Edda mit dem Argument, naja, also wir können ja mal meine Mutter fragen, wie das Ganze eigentlich war. So mit diesem, weil es geht da die ganze Zeit um dieses... Ich habe ihm den Popo gepudert und so. Und der hat bis 14 Uhr geschlafen und ich habe den jeden Tag Frühstück gemacht und so
ein Scheiß. Nee. Ich glaube, das Problem von Micha ist nicht das, sondern dass Edda mit ihm Schluss gemacht haben soll und er dann quasi zu ihr wieder angekrochen, in Anführungsstrichen, gekommen sein soll und ihn quasi so zurückgenommen haben soll. Ich glaube, das ist das, was sein Ego kränkt. Nicht, dass sie ihn da mal verhätschelt hat oder so, sondern... Ich glaube, dass er, weil er will ja unbedingt derjenige sein, der diese Beziehung nicht will, aus welchem Grund auch immer, mega gesund auch. Und das kommt ja dann so rüber, als ob er sie mehr will, als sie ihn.
Das ist halt auch so schwer. Wie gesagt, bei den beiden komme ich wirklich an meine Grenzen, weil sie reden ja permanent aneinander vorbei. Ne? Ja. Also jetzt auch dieses Ding, wir können ja meine Mutter fragen. Er sagt ja daraufhin diesen wo man auch so diese Kameraeinstellung hatte, wo man so fast so direkt in seine Augen geschaut hat, was richtig Angst gemacht hat, wo er dann gemeint hat, ja, aber ich führe ja keine Beziehung mit deiner Mutter, sondern mit dir. So. Und ich habe mir dahinter in Klammern aufgeschrieben, warum reden die immer so aneinander? Er hat doch nichts miteinander zu tun. Also Beziehung mit der Mutter, ne? Anscheinend ist es ein Thema, was ihn triggert, dass sie so viel Kontakt hat mit ihrer Mutter. Aber das war ja gar nicht ihr Thema. Also es war ja gar nicht ihr Vorwurf oder das, was sie gesagt hat. So, aber er, haben wir immer wieder gehabt in den 7 Folgen jetzt, dass er ständig so Themen hat, die ihn offensichtlich verletzen oder irgendwie Probleme für ihn darstellen. Aber er die an so Punkten bringt, wo sie gar nicht reinpassen eigentlich. Und es wirkt dann alles so, als würde das ihm so richtig auf der Seele alles liegen. Und er sucht jetzt nach dem richtigen Moment, wo er sie alle so rauslassen kann. Aber und sie reagiert dann halt immer mit der verständlicherweise auch sehr provokant, naiven, nervigen Art. Sie dann immer so, hä, was meinst du denn jetzt mit meiner Mutter? So, ne, immer dieses, hä, ich verstehe jetzt gerade gar nicht, was du meinst. Da denke ich mir auch immer so, Junge, einer von euch beiden muss jetzt mal auf den Punkt des anderen eingehen, sonst kommt ihr ja nicht weiter.
Genau.
Sonst redet ihr
das ist das Ding.
Also, sonst redet ihr ja permanent aneinander vorbei.
Nicht. Ja, und das machen sie nicht, weil die einander null zuhören, um sich irgendwie zu verstehen. Das machen die einfach nicht. Sondern es geht immer nur darum, wer hat hier jetzt recht? Und das meine ich mit diesen Machtkämpfen. Weil wenn du jemandem zuhörst, um die andere Person zu verstehen, in dem Moment begibst du dich ja auf Augenhöhe. Und das können die beide nicht. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht war es mal anders, wenn man Edda da Glauben schenkt. Und jetzt mittlerweile lässt sie sich da nicht mehr drauf ein. Oder es war halt von Anfang an so, ja, schwierig.
Micha packt die Koffer, auf jeden Fall. Sagt, ich bin keine 70%. Du hast zum ersten Geburtstag eine Tasche für 700 Euro bekommen. Du bist beschämend. Er nimmt seinen Koffer, geht aus dem Haus raus, Wut entbrannt, verschwindet hinter den Kulissen. Und Edda ist auf einmal im Sprechzimmer zu sehen und meint irgendwie, ja, der ist wie ein kleiner Hund, der nach Liebe bettelt. Und sagt dann auch, wenn er bettelt, und das ist das Toxische, ich finde, da hat sie auch den Kern getroffen, wenn er bettelt, dann fällt es mir noch schwerer. Ne? Also das erleben wir die ganze Zeit. Er ist, das ist ja so ein Teufelskreis einfach. Er ist von irgendwas gekränkt. Sie turnt das massiv ab. Er ist wieder mal gekränkt, weil es sie so abturnt. Und das ist so eine endlose Schleife.
Ja, verständlich auch, ne?
Ja. Aber beides ist verständlich.
Kann ich auch verstehen. Also ich glaube, er, wenn du das auch gerade nochmal so zusammenfasst, er hat eigentlich ein massives Problem damit, dass er sich halt eigentlich nicht geliebt fühlt oder vielleicht nicht gut genug oder was auch immer. Und deshalb braucht er das wahrscheinlich auch so krass, dass er das Gefühl hat, sie liebt ihn mehr. Also für ihn ist es so krass, dieser Gedanke, dass er sie mehr lieben könnte als sie ihn. Da kommt er absolut nicht drauf klar. Das verletzt ihn so tief. Aber er kann damit halt null irgendwie konstruktiv oder gesund umgehen, sondern daraus ergibt sich halt die ganze Zeit dieses, dass er dann halt ausrastet und quasi Schluss macht und so. Also sich komplett irgendwie von ihr abwendet und später sagt er das ja dann, glaube ich, sogar. Also dass er dann immer so hart getriggert ist und so überfordert, dass er dann halt weggeht. Einer der wenigen Momente, wo er mal klar kommunizieren kann mit ihr übrigens, als er das sagt. Und dann das eigentliche Ding, was er ja aber will, kommt dann immer wieder halt durch, dann in so einem anderen Extrem, dass er dann immer wieder zu ihr ankommt und eigentlich ja total diese Liebe von ihr will und so. Und ja, irgendwie auch hart, also wie gesagt, ich kann das schon auch verstehen, wenn es die ganze Zeit so ein Hin und Her ist, dass man das dann irgendwie auch nicht gut geben kann, ne, an Eddas Stelle. Andererseits auch hart, dass Edda ihm das halt nicht geben kann, Punkt.
Ja, also, sie sagt es ja, ne? Sie macht
und das hast du ja von Anfang an gesagt, ne? Ja. Dass du auch findest, dass sie sich ihm überhaupt nicht wie eine Freundin gegenüber verhält.
Ja, also das ist ja das Ding. Also sie sagt perfekt eigentlich. Er ist eigentlich ein toller Mensch. Wenn da nicht das kleine verletzte Kind wäre, das sind alte Wunden, die ich nicht verursacht habe. Ich bin keine Therapeutin, sondern bin seine Freundin. Ja. Also ja, voll, total. Eine Therapie würde ihm bestimmt gut tun, aber.
Ja.
Voll. Als Freundin halt komplett das überhaupt nicht als deine Aufgabe total. Oder da überhaupt nicht als, als Support-System irgendwie zu sehen und aufzutreten, das ist halt auch nicht die Lösung.
Das stimmt, da hast du einfach komplett recht, weil sie sollte dieser Mensch sein, der ihm halt Liebe gibt. Und natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn er sie irgendwie abwertet und die ganze Zeit sagt, ich mach Schluss. Das sind toxische Dinge, wie du sagst. Da sollte er dran arbeiten und sich vielleicht therapeutische Unterstützung holen und so weiter. Aber also wenn er diese Liebe nicht von ihr bekommt, von wem denn dann? Und das sollte man einander in einer Beziehung geben. Und das hat nichts damit zu tun, irgendwie Therapie füreinander zu spielen. Und das finde ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen schade, weil ich mir so denke, also es gab mal eine Welt, da gab es keine Therapie, checkt ihr? Sondern da waren einfach Menschen so füreinander da und haben sich irgendwie so gegenseitig aufgefangen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man dann
irgendwie... Es gab aber deutlich mehr Weltkriege also zu der Zeit. Muss man sagen.
Ja, das stimmt. Also es ist ja auch eine gute Sache, dass es Therapie gibt. Ne? So will ich das jetzt überhaupt nicht sagen. Und es ist auf jeden Fall auch so. Es ist ja auch gut, dass man sich da Hilfe holt und nicht irgendwie alles abwälzt auf das Umfeld und so. Aber ich weiß nicht, also so Liebe halt auch so krass viel und irgendwie so aufgefangen werden und verstanden werden und gehalten werden und Sicherheit zu bekommen von den Menschen, die man mag und die irgendwie so im Umfeld sind und das irgendwie so abzutun, als, ich bin ja keine Therapeutin, das hat ja nichts mit mir zu tun, ey, das ist schon traurig, das sage ich dir mal so.
Wir machen mal.
Das ist halt alles, das sage ich dir.
Toll. Wir machen mal den Sack bei toll. Micha. Sorry. Nein, okay. weil jetzt die Lösung des Ganzen kommt, meine ich nur. Also, ja, nächster, ja. Wir machen, auch wenn es jetzt gerade nicht in die Chronologie passt, machen wir den Sack bei Edda und Micha zu. Nächster Morgen, ne, die beiden machen gehen dann ins Bett. Micha zieht wieder zurück ins Haus und es ist vorerst mal abgewendet, dass er auszieht und die Reißleine zieht oder auch Schluss macht. Mhm. Sie umarmen sich. Und
sie sagt ihm auch, dass sie ihn liebt und so und dass alles okay ist.
Ja, ja, genau.
Ja, und dann ist erstmal alles gut für den Moment.
Ich liebe dich, ich dich auch. Lass uns eine Nacht drüber schlafen. Mhm. So.
Ja, genau.
Ja, nächster Morgen. Micha sucht das Gespräch mit Edda. Ich hatte die letzten Monate einfach kein gutes Gefühl. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Es fehlt an Emotionen, es fehlt an Zärtlichkeiten. Und sie sagt, ist doch alles in Ordnung. Ist gar nichts in Ordnung. Das ist in dem Moment ein Hilfeschrei, ich ertrage das nicht mehr. Und sie kommt dann mit ihrer großen, wo sie auch sichtbar stolz drüber ist, über diese ganze Interpretation des Ganzen, du trägst in dir eine große Verletzlichkeit, die einen Ursprung hat, den ich nicht heilen kann. Nee, ich bin verletzt von dir. Du bestrafst mich, indem du mir seit 6 Monaten Liebe entziehst. Ja. Dass bei dir etwas kaputt ist, das kann ich nicht ändern.
Ja, und da muss man halt sagen, katastrophal auf Eddas Seite. Also die sitzen da mal und Micha sagt wirklich auch mal, also ganz direkt, voll gut, konstruktiv, was Sache ist. Also ich meine, jetzt die ganze Verantwortung an Edda zu geben, ist vielleicht nicht super konstruktiv, aber ja, und Edda, soweit ich mich erinnere, lässt halt erst das vom Stapel und dann verlässt sie einfach das Gespräch. Oh mein Gott, als ich das gesehen habe, wirklich.
Das war ganz schlimm.
Horrorkatastrophe, ganz schlimm.
Dieses,
wie sie ihn da hat sitzen lassen.
Es ist diese Art, die ich wirklich an ihr hasse, dieses Thema, was meinst du denn jetzt eigentlich? Ne? Dieses auf dumm stellen oder immer dieses nicht drauf eingehen. Und dann geht sie aus der Situation aus und sagt, ich gehe doch nur hier kurz weg. Ich denke mir halt so, hier ist schönes Wetter. Ich meine, warum müssen wir denn hier sitzen? So, und das ist dann für sie das Thema, dann ist es beendet. So. Wirklich, das ist doch
und da denke ich mir halt, warum ist sie mit ihm zusammen? Warum ist sie mit ihm zusammen? Ja. Das verstehe ich nicht.
Ja.
Weil offensichtlich, er liebt sie ja, denke ich, schon sehr. Ich finde, das kommt irgendwie raus, auch wenn er sich ihr gegenüber nicht immer gesund verhält oder ganz oft nicht gesund verhält. Aber bei ihr sehe ich das einfach nicht. Und das checke ich dann irgendwie nicht, warum die noch zusammen sind.
Ja.
Aber naja, egal. Werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiter drüber grübeln.
Safe. Ersin versus Jochen. So. Weil Ersin hat natürlich weiterhin auf Jochen abgesehen, diese ganze Situation vom Morgen halt noch nach und er meint, red doch mal wie bei Edda, also red noch mal so wie Edda heute Morgen, also wie sie haben ja da konferiert und Edda mal so zu sich reingezogen. Du hast auf jeden Fall den besten Schlafplatz, da wo du hingehörst, am Boden. Zu so einem Schrott fällt mir nichts mehr ein. Auf jeden Fall habe ich mehr Quoten als deine lächerlichen Z-Movie-Filme. Du bist für mich ein unbekannter Mensch. Und dann meint er so, das finde ich auch eines meiner Lieblingszitate, Dito, mein Freund. Ne? Das ist immer noch das beste Argument bei sowas, immer zu sagen, wir sitzen hier exakt, literally im selben Haus. also, das ist
total.
Ja, Aber finanzielles Argument auch noch stark, ne? So viel, ich habe so viel Steuern bezahlt, so viel hast du noch nicht mal Gagen bekommen in deinem ganzen Leben. Ich kann dir gerne mal meine Steuererklärung zeigen. So.
Okay. Flex, weird Flex, aber okay.
Ja.
Ja, ich finde es so geil, weil ich finde, Ersins Spitzen wirken so richtig Schulhof-Style.
Ja, genau, Schulhof. Und Sarah ist ja dann auch so geil, weil sie halt dann den Diskussionsstil von Jochen kritisiert. Ne? Weil sie dann ja auch sagt, von ihm kommt nur ha-ha-ha-ha-ha. Von ihm kommt die ganze Zeit nur ha-ha-ha-ha. Mhm. Ja, was kommt von Ersin? Also was ist das? Das ist natürlich die hohe Kunst der Debattenführung. Ne? Wenn du einfach sagst, hier, ich zeig dir mal meine Steuererklärung, dass ich mehr Steuern zahle als du. Das ist geil. Das ist super.
Ich habe hier auch als Notiz aufgeschrieben, wieso sind eigentlich immer alle besoffen? Weil kann es sein, es ist der nächste Morgen und alle sind schon direkt besoffen, ne? Und diese ganzen Konflikte, es ist auch wirklich eins nach dem anderen dann an diesem nächsten Morgen. Überall irgendwo geht irgendwas ab.
Ja, das ist auch literally die Reaktion, die Reaktion von Tommy, die ich zur Abwechslung mal sehr lustig fand, weil auf einmal aus dem Nichts geht bei Jenny und Marvin die ganze Sache wieder los, weil Marvin irgendwie Sendezeit sagt. Ne? Und dann ist Jenny so, warum sagst du es deiner Freundin Sendezeit? Warum machst du das jetzt? Und Tommy reagiert mit dem größten Facepalm, was ich in diesem Sommerhaus, zumindest in dieser Staffel, gesehen habe, weil er auch denkt, Junge, was ist denn jetzt mit euch wieder? Warum macht ihr denn jetzt weiter so? Naja, und Marvin geht danach ja auf Paulina los, weil sie sich einmischt. Diskussion wird weggeschnitten. Auch mal das wieder, habe ich mir aufgeschrieben, wieder mal ein Beispiel dafür, dass es jetzt auch den SommerhausmacherInnen zu doof wird. Also dieses Ding mit auch Jenny, ne, muss man sagen, auch Jennys immer wieder diese Art, immer wieder die Sachen dann ausdiskutieren zu wollen mit jemandem, mit dem man offensichtlich das nicht ausdiskutieren kann in dieser Situation. Auch das, darauf haben sie jetzt auch keinen Bock mehr. Und Paulina wird reingeschnitten mit, boah, die Nerven auch so krass. Und ja, das tun sie.
Das hat man vorher ja irgendwie noch nie gehört, ne? Das hat mich irgendwie total überrascht, dass sie plötzlich so tun wie, oh mein Gott, die Nerven so den ganzen Tag.
Ja.
Also Jenny und Marvin.
Ja, ich glaube, at this point ist es einfach so, was will Jenny jetzt noch erreichen? Also was will sie jetzt noch da herausarbeiten? Sie hat alles, also es liegt, keine Ahnung, das ist jetzt, du kannst noch 100-mal dieselbe Diskussion führen, da wird nichts anderes daraus entstehen.
Ja, es ist dieses Abarbeiten, was wir vorhin hatten. Sie arbeitet sich ab die ganze Zeit. Ich habe mir übrigens hier noch als Notiz aufgeschrieben, Stichwort Tommy und Paulina. Das bezieht sich jetzt tatsächlich auf den Punkt, den wir eben hatten mit Edda und Micha, weil wenn wir uns dran zurückerinnern, diese ganze Situation mit Edda und Micha ist ja losgetreten worden wieder von Tommy und Paulina, die da irgendwie Feuer gelegt haben. Und ich frage mich, ob in so Momenten Tommy und Paulina das zumindest ein kleines bisschen leid tut, wie sie auch mit den Gefühlen von anderen Menschen spielen. Weil es ist ja schon so, dass sie das mit ihrem Sticheln auch immer wieder rausprovozieren in anderen. Und ob die sich da zumindest, wenn die dann wirklich da so rumschreien und sich androhen, sich zu trennen, okay, das hört man dann natürlich öfter bei den beiden, aber es war ja schon nochmal ein anderes Level der Streit zwischen Edda und Micha, würde ich sagen, an diesem Abend. Ob die sich da ein kleines bisschen zumindest schämen und sich denken, hups, obala, das war jetzt vielleicht nicht so cool.
Also,
I doubt it.
Ich
gefragt.
Das ist auch die Seite an den beiden, die ich nach wie vor irgendwie schätze, teilweise, ne? Auch in so einem Trash-TV-Rahmen, aber die ich halt irgendwie cool finde, weil er macht es ja jetzt auch nicht bei Leuten, bei denen er gar keine Chance hat oder bei denen das ja nicht offensichtlich ist, dass da ein Problem vorliegt. Also Tommy sagt ja seit Tag 1, ich check nicht, warum die zusammen sind. Ne? Auch immer wieder hat er gemeint, dass er da die ganze Zeit schlechte Laune vorm Herrn hat er immer wieder so kurz gesagt, sodass er das nicht checkt einfach. Und dass er diese Beziehung auflaufen lassen will, das kann ich nachvollziehen. Also das in so einem Rahmen kann ich das nachvollziehen, warum die für die so ein Opfer sind. Ja. Also
aber ich denke mir, das ist doch von niemandem auch das Recht, oder?
Natürlich nicht.
Egal, also aber ich meine, wir zerreißen uns jetzt auch voll den Mund drüber. Aber trotzdem würde ich einen Teufel tun und da so rumsticheln, wenn ich mit denen an einem Tisch sitzen würde.
Also ich glaube, kann ich nicht sicher sein, dass ich das nicht auch in irgendeiner Form probieren würde. Weil,
aber jetzt wirklich, dass die sich halt streiten,
ja.
dass damit das zwischen den beiden eskaliert.
Ja, also ich glaube.
Nee, da hätte ich voll das schlechte Gewissen.
Nee, also ich glaube, da hätte ich, glaube ich, nicht so ein schlechtes Gewissen, weil at one point muss man sagen, das ist Berufsrisiko. Also wenn ich in dieses Format gehe, dass die ganze Situation es verursachen wird, dass meine Beziehung so an, vor einer, auf eine Probe gestellt wird und ich so eine, mit so einer brüchigen Beziehung da reingehe, sorry, aber dann, ne, ich meine, Silva, Jochen.
Dann hat man es auch selber verdient.
Aber den weißt du. Ja, irgendwo schon. Also du bekommst ja eine Gage dafür. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Leute da einfach dann als arme Menschen nach Hause gehen. So, und es gibt ja einfach Leute, bei denen das nicht funktioniert. Also Tommy versucht dieses Auseinanderdriften ja nicht bei Silva und Steffi oder nicht bei Jochen und Tina, weil das halt gefestigte Beziehungen sind. Aber wenn ich da das Gefühl habe, das ist ein Paar, was überhaupt nicht zusammenpasst, die auch irgendwie man ja als Konkurrenz ja auch irgendwie verunsichern muss, so in deren Köpfen, dann würde ich da nicht ausschließen, dass ich da auch mal so einen Spruch rauslassen würde, der das alles so ein bisschen ins Bröckeln bringt.
Ich nehme als Fazit für mich einfach mit, ich sollte wirklich nicht ins Fernsehen gehen, vor allem nicht ins Reality-TV. Also wenn ich jemals dann Zweifel dran hatte und dachte, komm, es wird nochmal Zeit, ich starte nochmal durch, Karriere und so weiter, ich könnte es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht.
Du bist so eine gute Seele einfach.
Ja, genau. Nee, aber echt, also ich glaube, die würden mich auch alle von hinten bis vorne verarschen. Ich hätte Angst vor denen auch. Ich weiß nicht. Checkst du? Ich weiß nicht.
Also Tara.
Ja, warum seid ihr so zueinander?
Tara, Stefanie oder Denise. Eine davon wird die Queen. So ein dummes Gelaber. So ein dummes Gelaber.
Meinst du jetzt Silva? Ja. Der das sagt.
Der erste Satz von ihm in dieser ganzen Folge ist das.
Tara oder Stefanie, die werden die Queen.
Einer davon wird die Queen.
Ja, aber ist es vielleicht auch einfach jetzt mit Ansage? Weißt du, Silva macht solche Dinge oft mit Ansage. Und mich würde es nicht wundern, wenn die beiden im Finale stehen und da puzzeln müssen an der Wand und Silva steht auf Stefanis Rücken.
Also,
das sage ich dir doch.
Also er hat das Ganze auch schon kurz vor der Exit-Challenge von Ryan und Dina gesagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns im Finale wiedersehen.
Oh, okay.
Ja, also...
Na gut, vielleicht ja beim zweiten Mal hat er dann recht.
Ja. Spiel Buchstabensalat. Also ich habe ja direkt in Klammern aufgeschrieben, auch bekannt, besser bekannt als das Save-Jochen-Horst-Spiel. Also das Spiel, das natürlich nur dazu da ist, um Jochen zu saven. So. Es geht darum, 50 Buchstaben werden den Paaren gegeben, den vier noch verbliebenen Paaren, die noch nicht safe sind. Sie müssen so viele Wörter wie möglich bilden und so wenig Buchstaben wie möglich dürfen am Ende übrig bleiben. So ist es. So, also da kommen natürlich.
Ich hätte so Bock übrigens auf dieses Spiel. Wie geht's dir? Das ist das Spiel, da ich denke, ich möchte mitspielen. Ich möchte mitspielen. Ich möchte das jetzt auch machen.
Ja. Ja, man bräuchte halt alle Buchstaben, die auch zur Verfügung hatten. Das müsste man nochmal genau
auch mal zu Hause
Szene für Szene analysieren. Ich bin sowieso für das große Sommerhaus, das ist das Brettspiel von Ravensburger. Ja. Oder? Das wäre doch mal ein Ding.
Ja, das finde ich auch gut.
Ja. Boah, mit der Wippe, auf so einem kleinen Pappkarton. Boah,
und da muss man das alles nachmachen.
Ja, diese Wippe. Ja, oder auch irgendwie toll. Mit irgendwie so, ne, mit unserem Lieblings-Ess-Spiel, mit irgendwelchen ekligen
Sachen über den Kopf gießen.
Ja, ach, das wäre so geil. Sommerhaus-Brettspiel.
Wäre auch alles dabei.
Tag mal Rabenburger. Ravensburger.
Ravensburger.
Ja, in den Kommis. Tag die mal.
Also das Spiel, Akne-Monster. Um Jochen und Tina zu saven. Akne-Monster. Ja.
Klassisches
Wort. Geil, also
es
wäre mir auch als erstes, ehrlich gesagt, eingefallen. Ja. Also ich denke da jeden Tag dran an das Wort.
Also da ganz kurz, Riesenfan gewesen von Lou und Pascal.
Wie viele Wörter mit drei Buchstaben sie sich gemerkt haben.
Genau, sollen wir reimen? Ist Kuh ein Nomen? Ist die Art? Nee, die Art. Ist das ein Nomen? Nein. Nee, die Art ist, glaube ich, ein Verb.
Nein.
Und Angst? Oh nein. Angst ist ein Adjektiv. Das können wir auch nicht nehmen. Also, das ist natürlich, da war einiges dabei, mein Lieber. So.
Ja.
Michi hat übelst den Blackout gerade, sagt er. Und Sarah und Ersin beschuldigen sich gegenseitig, kommen nicht so richtig voran. Er sieht auch wirklich die Teilnahmslosigkeit in Person. Ne? Die Frage
ich greife jetzt
auch
einfach schon mal voraus auf den Moment, als Sarah dann es sich rausstellt, Sarah hat die Challenge einfach komplett gar nicht gecheckt im Nachhinein Und als sie dann mit der Rotweinflasche in der Hand vom Bett fällt, weil sie sich so drüber aufregt, dass sie diese Challenge nicht verstanden hat. Iconic und geht wieder auf meinen Punkt zurück. Sind die eigentlich alle da besoffen den ganzen Tag? Antwort ja. Genau, aber Sarah und Ersin.
Für mich auch ich.
Ach so, ich, ja, ist ein geiles Wort. Aber dass sie das haben durchgehen lassen, haben dass sie? Es im Duden steht. Ja, weil ich dachte, daran wird's scheitern. Daran wird's scheitern, dass Edda und Micha diesen Punkt nicht mit nach Hause nehmen. Aber anscheinend.
Aber das ja muss ja nicht, aber es muss ja nicht heißen, dass es durchgegangen ist. Kann ja auch sein, dass sie es nicht gezählt haben.
Doch, weil sonst wären ja Buchstaben übrig gewesen.
Ja, ob die dann als übrig zählen oder einfach als falsches Wort, ist dann die Frage, ne?
Naja, aber Edda und Micha hatten.
Ich rufe mal kurz an und frage.
Ja, kein Buchstaben übrig. Und ich gehe mal davon aus, wenn ein Wort nicht zählen würde, dann würden die Buchstaben übrig bleiben. Sonst macht es ja keinen Sinn.
Ja, aber dann ist es ein Skandal, ehrlich gesagt.
Ja, oder?
Also dann würde ich dann jetzt tatsächlich auch
war das wahrscheinlich das Spiel, um Micha und Edda drin zu lassen. Und ich würde an der Stelle Schluss machen mit dem Sommerhaus.
Ja.
Können wir auch gleich Schluss machen.
Ja, da können wir es auch lassen. Da können wir es auch lassen.
Ja, da können wir. Ja.
Sind Tiere Substantive eigentlich? Kurze Frage. Weiß ich gar nicht.
Nee, es sind Nomen, glaube ich.
Ja. Nee, Subjektive sind, glaube ich, Nomen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ah ja, okay. Ja, oder vielleicht dann doch Adjektive, ich weiß
Aber was nimmt sie denn auch die scheiß Oma? Das ist doch kein Subjektiv.
Ja.
Wunderschön. Nee, Edda und Micha gewinnen, sensationell.
Ja, die gewinnen.
Sind mit safe.
Null übrigen Buchstaben.
Ja.
Unglaublich.
Ja.
Und das, obwohl Micha halt null mitgespielt hat. Also Edda.
Er hat einen Blackout gehabt.
Gerockt. Ja, er hat einen Blackout.
Ja.
Er kennt keine Worte. Ey, aber jetzt nochmal hier zu deiner Theorie auch, ne?
Ja.
Mit Ersin kann ich schreiben.
Ja.
Erinnerst du dich?
Ich weiß, ja.
Hattest du ja. Hast du darauf geachtet? Hat er Worte buchstabiert?
Er hat sich vornehm zurückgehalten, ne, muss man sagen. Und hat gesagt, ja, die Oma ist ein Subjektiv. Gut. Also von daher.
Ja, okay. Ja, gut.
Also ich bleib da dran. Hab auch schon erste Gespräche mit der Grundschullehrerin von Ersin nochmal gehabt.
Na gut.
So, jetzt nähern wir uns der Nominierung. Es ist alles klar, wer jetzt safe ist. Es gibt keine Spiele mehr. Es ist jetzt einfach so, Jochen und Tina sind zum Abschluss freigegeben. Das ist jetzt so.
Ja.
Aber es gibt ja gleichzeitig die Überlegung, macht es überhaupt so viel Sinn, die Alten, die absolut keine Gefahr sind, in den Spielen rauszuschmeißen? Oder vielleicht dann doch, die ja nicht gesaveten Tommy und Paulina zu wählen. Tara kommt jetzt ins Spiel und sagt, ha, Sarah, komm mal kurz her. Wenn sich jetzt Jochen saved, das ist doch zum Zeitpunkt, wo das Ergebnis nicht klar war, gegen wen stehst du lieber im Finale? So, und Sarah sagt, guter Gedanke, geht schnurstracks zu Jenny rüber, sagt ihr, was da gerade passiert ist, dass Tara hier unterwegs ist und so ein bisschen gegen Tommy und Paulina mobilisiert, und Sarah sagt aber, nee, Tommy und Paulina werde ich nicht wählen, weil ich sie mag. So. Tara geht daraufhin auch zu Lou, sagt so, ja, du, ich habe ja nicht 50.000 Euro zu verschenken. Ich will ja nicht mit Tommy und Paulina im Finale stehen, wenn ich es mir aussuchen könnte. So, so Jenny, die ja das wiederum von Sarah weiß, geht zu Paulina und sagt, dass es im Haus Leute gibt, die sie raushaben wollen. Aber sie sagt nicht genau, wer.
Mhm.
So. Und sie sagt daraufhin, aber geh doch mal zu der Sarah, die kann dir da bestimmt weiterhelfen. Und Sarah sagt das ja auch nicht, ne, weil sie hat es ja versprochen, ne, dass sie jetzt nicht sagt, dass Tara da.
Ja, ja.
Aber sie deutet.
Wie gesagt, wurde nichts.
Deutet an, dass dann die Tara vielleicht das war, die da dahinter steckt. Und jetzt ist es quasi klar, Tommy und Paulina wissen, dass Tara diejenige ist, die sie quasi aus ihrer eigenen Allianz heraus betrügt und raushaben will aus dem Sommerhaus. Und jetzt geht es natürlich richtig ab, weil als schon die Stimmen abgegeben sind, ist ja so, ne, dass es jetzt diese Diskussion auf der Terrasse hier gibt, dass dann irgendwie Tommy und Tara irgendwann nebeneinander, oder zuerst Tommy und Dennis und Paulina, Tommy, Dennis, und dann so, willst du es mir jetzt gleich sagen oder sollen wir noch ein bisschen rumalbern? Nee, machen wir später, sagt Dennis, und Tommy ist direkt wieder hier auf Einschüchterungskurs und meint, wenn das stimmt, wenig stolz, ich sag's dir.
Ja, direkt muss erstmal hier manipuliert werden.
Dennis auch der wirklich tapfere Mann, der er ist, sagt, ja, aber es gibt ja zwei Personen im Paar, also muss ja nicht ich sein, die das die so abgestimmt hat. Dann kommt Tara dazu, die das ja offensichtlich getan hat, und Tommy meint zu ihr, Und deine Werte sind
auch. Ist ja auch die einzige sinnvolle Entscheidung, muss man ja an der Stelle auch sagen.
Ja.
Hätten Tommy und Pauline ja safe auch so gemacht an der Stelle und alle sollten es übrigens so machen.
Und deine Werte sind so auf Schlange mäßig zu machen oder was ist hier der Plan? Wenn ihr das gemacht habt, hat sogar einer wie Silver mehr Stolz und mehr Eier als ihr.
Oh Mann, ey.
Und du wirst schon sehen, wenn wir wieder hier zurückkommen von der Exit. So. Das ist deine Meinung, Tommy. Mm. Und dann kommt die Drohung, die folgenschwere Drohung. Mm. Das wird danach hier alles rauskommen. Du weißt ganz genau, was ich meine. Und das ist, was mich freut. Tara sagt, dass Tommy jetzt sein wahres Gesicht endlich zeigt. Und an deiner Stelle würde ich mich ganz klein machen. Nee, ich mache mich aber nicht klein.
Mit dem österreichischen Dialekt.
Und mal schauen, wie lange es noch dann dauert zwischen euch mit Blick auf Dennis und Tara. Ne? Er deutet an, dass er irgendwas ist, was er weiß, dass eventuell diese Beziehung ins Wanken bringen könnte, wovor er ja, wie wir wissen, bei Edda und Dings auch nicht zurückschreckt. Und Dennis ist auch getriggert, sagt, er will ab jetzt immer Tommy Paulina wählen, egal was kommt. Und Tara weint, findet es unfair, dass Tommy dann einen Keil zwischen die beiden treiben will. Und Paulina sitzt im Sprechzimmer und meint, die Vollidioten sind zu dumm zum Scheißen, zu dumm zum Taktieren und zu dumm, um ein Spiel zu gewinnen. Die sollen sich alle ficken. Hoffe, die schlafen alle mit offenen Augen. Ich kann auch ganz anders. Und dann ist die Folge zu Ende.
Sieben. Ja, ekelhaftes Verhalten, würde ich mal sagen, oder? Von Tommy und Paulina da ganz am Ende.
Ach, ja.
Meine Meinung.
Das kann man durchaus so sehen, ja. Also ich fand dieses Ende richtig geil inszeniert, muss ich sagen. Ich habe auch gar nicht die Nominierung vermisst. Ich glaube, das haben sie so ein bisschen auch gesehen, dass sie da die Möglichkeit haben für einen kranken Cliffhanger. Mhm. Und den haben sie ausgenutzt.
Ja.
Und das hat sich total gelohnt, meiner Meinung nach. Ich fand es richtig geil. Ja. Ich hab richtig mitgefiebert hier am Ende. Und bin jetzt mal gespannt, was kommt. Ich denke mal nicht viel. Ich glaube nicht, dass Tommy da wirklich was hat, ehrlich gesagt. Aber naja, was könnte da auch schon. Also es wirkt an einer Stelle so, dass Tara schon irgendwie weiß, um was es geht so, oder was ahnt. Und ich denke mal, also wenn das mein, wir können ja alle beide mal einen Tipp abgeben, was da kommt. Ich tippe, es ist sowas wie, Tara hat mir mal bei Instagram geschrieben, ob wir nicht in irgendeiner Show irgendwas inszenieren. Also Tommy und Tara, so dass da mal irgendwas war zwischen den beiden.
Ja. Ja, wer weiß, was er da irgendwie auskramt oder mit wem sie vielleicht mal was hatte oder irgendwie sowas, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er sie irgendwie bloßstellen will. Ich bin einfach nur gespannt, ob es reicht, dass Tommy und Paulina rausgewählt werden. Ich fände es richtig dumm von den anderen, wenn nicht. Also es würde ja gar keinen Sinn machen. Ich checke dann auch nicht, warum Tommy und Paulina so ekelhaft werden, weil die konnten sich's ja eh von Anfang an denken. Und ich meine, kann ich schon verstehen, dass sie das auch anpisst und so. Also sie müssen da ja jetzt nicht gut gelaunt sein. Aber Dennis sagt sie mir sogar noch ins Gesicht. Und das ist ja das, und das meine ich halt bei Tommy, weißt du? Sonst regt er sich irgendwie immer auf mit, ja, dann sag es mir doch wenigstens ins Gesicht. Und dann sagt man ihm es ins Gesicht und dann ist er trotzdem ekelhaft. Und deshalb, was soll ich noch dazu sagen? Keine Ahnung, ich fand's ganz eklig, wie sie da rumprovoziert haben, manipuliert haben, Tara da noch gedroht haben. Boah, und das ist Schublade, meine Meinung. Ich hoffe, sie werden rausgewählt. Und meine letzte Notiz war tatsächlich, das ist bisher eine der schlimmsten Folgen gewesen. Ich fand es eine harte Folge. Es ist so viel passiert, es war so viel Konflikt. Und das dann noch am Ende, ich sehe auf jeden Fall voll, was du meinst. Und es ist auch voll spannend. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und zu schauen, wie es weitergeht. Es war auch hart, es ist extrem viel passiert.
Ja. Ich fand es eine geile Folge, also mit denselben Argumenten wie du. Ich fand es echt eine vollgepackte Folge. Ich habe, wie gesagt, noch nie so viel aufgeschrieben gehabt. Und ich glaube, dass das Sommerhaus jetzt gerade in einer Win-Win-Situation ist, so die MacherInnen, ne, wenn sie das jetzt sehen, nach dieser Szene vor allem, es wird darauf hinauslaufen, glaube ich, dass es eine Exit-Challenge zwischen Tommy und Paulina und Jochen und Tina gibt. Und dann haben sie zwei gute Enden, also zwei gute Optionen, weil entweder gewinnen Jochen und Tina, dann ist das Haus sehr ausgeglichen danach und der Kopf der Schlange, wie Jochen gesagt hat, ist raus. Oder Tommy und Paulina kommen zurück und es gibt diese Tara-Dennis versus Tommy-Paulina-Sache, die die nächsten Folgen dominieren wird. Und beides ist für das Sommerhaus natürlich super, weil das ist ja auch das, was du so ein bisschen befürchtet hast. So, was passiert, wenn jetzt einer von diesen beiden Paaren rausfliegt, dann entsteht da so eine neue Dynamik oder so eine neue Verlagerung irgendwie so im Haus. Und ich glaube, dadurch jetzt, durch diesen Twist, dass Tara und Dennis und Tommy Paulina so gegeneinander aufgehetzt sind jetzt, das garantiert eigentlich. Ich habe es ein bisschen kommen sehen, dass Tara eh schon versucht, die Zügel in die Hand zu nehmen. Das verursacht jetzt eigentlich, dass wir eine ganz neue Spaltung danach haben eigentlich. Also ganz neue Gruppen auch. Mhm. Also wer sagt denn nicht, dass Tara und Dennis irgendwie wieder zu Silva und Co. finden könnten? Ne? Das müssen wir ja auch mal sehen.
Das wäre ein Ding.
Ja.
Alles ist möglich im Sommerhaus.
Alles ist möglich. Und wer ist dein Liebling der Woche?
Oh Gott, tu mir das nicht an. Soll ich mich jetzt entscheiden zwischen Jochen, dem Rechtsextremen, mutmaßlich, oder weiß ich nicht, Edda, die mich einfach die ganze Zeit hängen lässt, oder,
du kannst nicht immer Jenny nehmen, das ist langweilig.
Ich wollte nicht gerade sagen, also soll ich jetzt Jenny nehmen, aber es fühlt sich auch falsch an. Lass mich mal kurz überlegen, ich würde vielleicht die Kühe nehmen, die Ochsen, die da immer stehen auf der Weide. Die haben für mich einfach das verdient, auch einfach mal Player des Tages zu sein. Weil ich glaube, Jenny hat denen doch mal guten Morgen gesagt, diese Folge, oder? Von daher, ja.
Bestimmt.
Die sind es für mich auf jeden Fall. Most wholesome part.
Ja.
Und wer ist es für dich, der Star?
Also ich finde, man kann es ja ganz einfach machen, könnte sagen, Silva und Steffi, die einfach nicht vorkamen, ne? Die ja auch noch im Haus sind. Ich würde sagen, ich bin überhaupt kein Tara-Fan. Also wirklich, ich finde sie auch im Sommerhaus davor schon auch immer nervig. Aber wie sie das durchgezogen hat, wie sie es auf der Terrasse auch richtig gemacht hat, dafür vote ich Tara. Nicht Sarah. Streich Sarah. Ja. Tara, natürlich.
Ja. Ja. Ja, doch, das kann ich schon sehen. Ja, doch. Also Tara durch diesen Move jetzt mit dem Wählen auch. Und eigentlich, jetzt wenn ich so nochmal drüber nachdenke, Jenny hat ja an sich auch, also sie wurde dann irgendwie so dargestellt als die Nervige irgendwie von Tommy und Paulina am nächsten Tag, aber sie hat ja eigentlich ganz gut sich verhalten.
Ja, aber es ist langweilig, immer sie zu nehmen.
Hat mal Tacheles gesprochen. Ich weiß.
Das ist langweilig.
Ist auch schwierig.
Also ich finde, Tara hatte noch einen guten Satz und das habe ich vorher auch schon mal gehabt, die sind nicht gut in den Spielen. Ne? Als Jochen so ein bisschen hinleiten will, dass warum eigentlich nicht Sarah Joel und Ersin gewählt werden. Ja, die sind einfach scheiße in den Spielen. Warum sollen wir die wählen? Die brauchen wir hier drin. Die versagen einfach am laufenden Band, sind komplett einfach einfache Opfer. So. Das fand ich auch gut.
Stimmt. Ja. Ist halt auch taktisch gedacht.
Ja. Ja.
Puh, ja, viele Takes diese Woche. Und vieles auch irgendwie gefühlt nur so angerissen, nicht richtig ausgeführt. Macht damit, was ihr wollt,
ja,
Leute.
Ich meine, wir hatten,
macht doch damit,
das ist eine kurze
was ihr
Folge.
Wollt.
Wir hatten nicht viel Zeit. Ne? Das ist jetzt einfach begrenzte Sendezeit heute.
Ja, leider. Ich meine, die Folge ist schon sehr lang
Turbo
geworden.
Turbo Edition.
Und trotzdem hatten wir nicht genug Zeit, um über alles zu reden.
Ja, da wollte ich gerade.
Aber ich freue mich umso mehr, wenn von euch auch zu hören, falls ihr noch irgendwelche Tricks habt. Irgendwas, was wir vergessen haben. Wir haben sehr viel wahrscheinlich ausgelassen.
Ich habe hier ganze Dialoge vorgetragen. Das ist.
Ja. Gut vorbereitet, wie immer.
Du auch. Danke für deine Takes. Sagt Denise, wie toll sie ist, wie gut sie das macht in ihrem 6. Podcast ever, 7. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, ob man noch at one point mal nicht mehr mitzählt, aber macht es auf jeden Fall. Und schreibt uns, hört uns, hört die anderen Folgen nochmal nach. Und ja, dann sage ich danke fürs Dabeisein, Denise, wie immer.
Oh, gerne. Sehr gerne.
Also ihr könnt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal natürlich uns eine Plattform suchen.